Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die heutige Sitzung des Stadtrates mit Datum vom 20.05.22, wurde elektronisch zur Sitzung eingeladen. Die Bekanntmachung erschien am 31.05. in der Rathauszeitung. Damit ist form- und fristgerecht eingeladen. Der Termin zur Fortführung dieser Sitzung wäre Montag, der 20. Juni 22 um 17 Uhr. Ich darf alle Anwesenden zur Sitzung ganz herzlich begrüßen und an dieser Stelle auch Grüße vom Oberbürgermeister ausrichten. Er ist heute urlaubsbedingt verhindert. Entschuldigt fehlen, ich habe es schon gesagt, Herr Oberbürgermeister Leibe, entschuldigt fehlen auch die Ratsmitglieder Frau Helbig, Herr Hügle, Herr Lichter, Herr Backes, Herr Reifenberg, Herr Neises und Herr Gleisner sowie Herr Schleimer. Später kommen heute Herr Schrecklinger und Herr Wiegel. Gibt es Ihrerseits weitere Meldungen zur Entschuldigung oder Verspätung? Das weiß ich doch, Herr Lehner. So, also keine weiteren Meldungen mehr. Dann stelle ich fest, dass wir beschlussfähig sind. Ich möchte Sie an dieser Stelle gemäß § 22 Absatz 4 der Gemeindeordnung auf die Verpflichtung jedes Ratsmitgliedes hinweisen, vor der Beratung oder Entscheidung über einen Beratungsgegenstand mitzuteilen, ob bezüglich seiner Person ein Ausschließungsgrund vorliegt oder Tatsachen für das Vorliegen eines solchen Grundes sprechen. Ich weise darauf hin, dass die heutige Sitzung im offenen Kanal während des öffentlichen Teils übertragen wird. Ich frage Sie, ob Sie damit einverstanden sind, dass gegebenenfalls Foto- bzw. Videoaufnahmen sowie Übertragungen durch sonstige Private gefertigt werden und bitte hier um Ihr Votum. Mit 38 Ja-Stimmen einstimmig. Vielen Dank. Ich weise darauf hin, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird. Ich bitte ferner um Ihre Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnungen der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen darüber hinaus für Archivzwecke aufbewahrt werden und bitte auch hier um Ihr Votum. Mit 43 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, einstimmig, vielen Dank. Dann habe ich einige Informationen zur Tagesordnung. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat ihren Antrag zum Top 2.1 Umgang mit dem Bürgerbegehren Bürgerentscheid zur Zukunft des Ex-Hauses zurückgezogen. Zum dem Antrag zum Top 2.3 Antrag der Linksfraktion Entwicklung einer Mobilitätsflatrate hat sich die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angeschlossen, sodass nun ein gemeinsamer Antrag der Linksfraktion und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vorliegt. Dann bitte ich Sie, Top 8 von der Tagesordnung abzusetzen. Hierzu brauche ich Ihr Votum. Dann brauche ich vom Sitzungsdienst entsprechenden. Genau. Mit 37 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen ist das somit einstimmig beschlossen. Vielen Dank. Gibt es Ihrerseits noch Anträge zur Tagesordnung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir in die Sitzung einsteigen. Dann wären wir bei Top 1, Mitteilung des Oberbürgermeisters. Sie haben auf Ihren Plätzen eine Broschüre liegen. Und zwar ist das im Nachgang zum 75-jährigen Jubiläum der Landesverfassung Rheinland-Pfalz, wurde Ihnen ein entsprechendes Magazin auf den Ratstischen bereitgelegt. Das ist das, es ist keine Werbung, sondern ganz genehmigt. Darauf wollte ich nur hinweisen. Dann sind wir schon bei Top 2. und kämen dann zu den Anträgen der Fraktionen. Wir behandeln dann Top 2.2, Antrag der AfD-Fraktion Hilfe für flutgeschädigte Betriebe in Trier-Ehrang. Da erbitte ich Ihre Wortmeldungen. Dann, Herr Lamberti, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Garbes, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Ehranger Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind noch immer mit unseren Gedanken bei den Flutopfern und ihren immensen Schäden, die alle Betroffenen erlitten haben und unter denen Sie und Ihre Familien weiterhin Leid ertragen müssen. Besonders schwer hat die Flut in Ehrang zugeschlagen und hat die Gewerbetreibenden dort hart getroffen. Hier müssen Existenzen neu aufgebaut werden. Von jetzt auf gleich wurden Geschäfts- und Büroräume, Lager- und Lagerbestände, Maschinen und Fahrzeuge vernichtet. Es entstanden Schäden in Millionenhöhe. Um das alles wieder aufzubauen, bedarf es außergewöhnlicher Maßnahmen. Unternehmerischer Mut ist gefragt. Es muss Kapital beschafft werden. Kredite müssen her und zum Teil noch von der nächsten Generation zurückgezahlt werden. Ermuntern und unterstützen wir die betroffenen Unternehmen mit solidarischen Hilfsaktionen. Wir bitten deshalb höflichst den Herrn Oberbürgermeister, dass dieser sich bei den Trierer Kammern, IHK und HWK, dafür einsetzt, dass diese die Pflichtzahlungen der betroffenen Betriebe für die Dauer von 5 Jahren aussetzen. Ein solches Entgegenkommen wäre ein starkes Zeichen der Solidarität der Kammern mit ihren im Stadtteil Ehrang ansässigen und von der Flut betroffenen Betrieben und würde diese finanziell spürbar entlasten. So könnte es den Betrieben erleichtert werden, die entstandenen Schäden schneller zu beheben und schnellstmöglich wieder zu ihrer vollen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zurückzukehren. Dadurch würden auch der Wirtschaftsstandort Trier wieder nachhaltig gestärkt und könnten Arbeitsplätze gesichert werden. Nicht nur die Flut kam nach Ehrang. Umsatzeinbrüche durch Corona-Maßnahmen schwächten die Betriebe. Die Inflation macht Baumaterial und Maschineninvestitionen nahezu unbezahlbar. Ich bin davon überzeugt, dass die Kammern bereit und auch wirtschaftlich dazu in der Lage sind, einen solidarischen Beitrag für ihre Mitglieder zu leisten, die bis heute unter den Folgen der Flutkatastrophe leiden. Deshalb bitten wir um die Zustimmung zu diesem Antrag. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächsten Redner Herr Leutefeld.
Frau Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist wieder so ein netter kleiner Antrag, den man an sich nicht böse sein kann. Aber wenn man dahinter schaut, ist doch auf der Sachebene muss man sagen, das ist Blödsinn, was hier gefordert ist. Und auf der politischen Ebene ist es einfach ein trojanisches Pferd, was hier vorgetragen wird. Kommen wir mal zur Faktenlage. Der Beitrag der Kammern besteht aus dem Grundbeitrag und dem Umlegebeitrag. Letzterer, der Umlegebeitrag, ist abhängig vom Gewinn der Firmen und Bemessungsgrundlage ist der Gewerbesteuerbescheid. Welcher Teil jetzt des Beitrages die AfD meint, ist unklar, geht aus dem Antrag nicht hervor. Ich denke, sie meinen den Grundbeitrag, denn ein Beitragserlass für Firmen, die Gewinne machen, ist unlogisch. Es könnte auch rechtliche Konsequenzen haben, denn man könnte es als Wettbewerbsverzerrung interpretieren. Lassen wir jetzt mal die Zahlen sprechen. Der Grundbeitrag bei der Handwerkskammer ist mindestens 320 Euro im Jahr, also 26,60 Euro im Monat. Bei der IHK liegt er zwischen 46 Euro und 690 Euro pro Jahr, also zwischen 3,80 Euro und 57,50 Euro, je nach Ertragslage im Monat. Die Handwerkskammer räumt bei Zahlungsschwierigkeiten Stundung oder Ermäßigung ein. Bei der IHK brauchen Sie keine Beiträge zu zahlen, wenn Sie keine Gewinne machen. Also, meine Damen und Herren, die Beiträge der Firmen, die keinen oder nur geringen Gewinn machen, sind bei minimal 0 oder bis maximal 57,50 Euro. Was sagt jetzt die AfD in ihrer Begründung, die wir eben gehört haben? Ich will das nochmal zitieren und halten sich die Zahlen, die ich gesagt habe, im Hinterkopf. Da steht also, dass die Firmen finanziell spürbar entlastet werden, wenn man ihnen den Beitrag erlässt. Die entstandenen Schäden durch das Hochwasser können schneller behoben werden. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kann schneller zurückkehren und der Wirtschaftsstandort Trier wird nachhaltig gestärkt und Arbeitsplätze gesichert. Wenn dies gelingt, mit 3,80 Euro Beitrag im Monat all diese Ziele zu erreichen, bin ich direkt dabei. Aber es ist natürlich illusorisch. Über die Beitragshöhe entscheidet die Vollversammlung der Handwerkskammer und IHK. Das sind autonome Gremien, die auch rechtliche Vorgaben beachten müssen. Ein Eingreifen in diese Autonomie von Seiten des Rates oder des Oberbürgermeisters halten für unangebracht. Meine Damen und Herren, die eigentliche Intervention oder Intention der AfD ist eine andere. Sie kämpft seit Jahren gegen die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. Auf rechtlicher und politischer Ebene ist sie bisher gescheitert. Nun versucht sie mit einer Nadelstichtaktik einen Keil zwischen Gewerbetreibenden und Kammern zu treiben. Also nicht alles, was von den Kammern kommt, teilt meine uneingeschränkte Zustimmung. Aber ich halte die Kammern, die IHK und die Handwerkskammern für wichtige Institutionen in unserem im wirtschaftlichen System. Und wir sollten uns auf Stadtrat nicht darauf einlassen, eine Spaltung zwischen Wirtschaft und Kammern herbeizuführen. Und deswegen sollten wir diesem Antrag der AfD eine klare Absage erteilen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Leugefeld. Herr Frisch.
Ja, Herr Kollege Leugefeld, ich greife jetzt mal Ihre Strategie auf. Die eigentliche Intention Ihrer Rede war ja, dass Sie den Antrag ablehnen, weil er von der AfD kommt. Immerhin haben Sie sich Mühe gegeben, noch ein paar halbwegs plausible Argumente zusammenzutragen, aber letzten Endes sind die natürlich nicht zielführend. Es ist wenig, sagen Sie, okay, da kann man drüber streiten, aber auch eine nicht so hohe Entlastung ist eine Entlastung. Das ist kein Grund, es nicht zu machen, weil es zu wenig ist. Denn es gibt auch Betriebe, für die 300 Euro im Jahr Geld sind und andere müssen möglicherweise mehr zahlen. Viele Betriebe müssten Schulden machen oder haben Schulden gemacht, um jetzt zu investieren, um die Leistungsfähigkeit wiederherstellen zu können. Diese Schulden werden ja nicht weniger dadurch, dass sie jetzt wieder schwarze Zahlen schreiben und Gewinne machen. Das heißt, das eine schließt das andere keineswegs aus und das Argument, es sei ein Eingriff in die Autonomie der Kammern, das ist natürlich völlig falsch, denn es ist ja ein Appell, den der Oberbürgermeister an die Kammer übermitteln soll und selbstverständlich sind die völlig frei, diesem Appell stattzugeben oder auch nicht. Also insofern ist es eigentlich eine gute Sache, gegen die man letzten Endes nichts haben kann. Und ich frage mich in der Tat, wo die ganzen Solidaritätsbekundungen denn bleiben. Die sind ja auch hier von den Ratsfraktionen zuhauf gekommen damals, nach der Flutkatastrophe. Wir müssen den Ehrangern helfen. Wir müssen etwas für die Betriebe tun, für die betroffenen Menschen tun. Das ist wenig glaubwürdig, wenn Sie jetzt einen solchen Antrag mit fadenscheinigen Argumenten abwehren. Ich finde es bedauerlich. Ich hoffe, dass viele Ehranger Unternehmerinnen und Unternehmer heute zuschauen. Wir werden es natürlich auch über die Rathauszeiten kommunizieren, dass die große Mehrheit des Rates nicht bereit ist, hier einen kleinen Beitrag der Solidarität zusammen mit den Kammern zu leisten. Wir nehmen
Entschuldigung, das muss ich jetzt, das geht automatisch, ich habe es schon befürchtet, verzeihen Sie. Sie drücken Sie noch mal, Sie dürfen noch zu Ende sprechen.
Ja, Sie haben recht, ich nehme das zurück. Ja. Also wir würden uns freuen, wenn der Rat ihm zustimmen würde, die anderen Fraktionen haben sich jetzt nicht geäußert. Und ansonsten werden wir unabhängig davon, wie jetzt der Beschluss ausfällt, auch selbst an den Oberbürgermeister und an die Kammern herantreten mit dieser Idee und vielleicht stoßen wir da auf größere Zustimmung.
So, vielen Dank. Jetzt sehe ich keine weitere Wortmeldung mehr. Herr Lamberti, Sie wollen noch mal sprechen?
Ja, Entschuldigung, nur mal kurz dazu was sagen. Der Gewerbetreibende, der keine Gewinne erzielt, braucht keine Gewerbesteuer zu zahlen, er muss trotzdem an die IHK bezahlen. Ich kenne Firmen, die müssen 30.000 Euro im Jahr an die IHK bezahlen. Und die Süddeutsche Zeitung hat einmal geschrieben, Die Kammern fühlen sich wie Dagobert, sie schwimmen im Geld. Vielen Dank.
Vielen Dank. Nochmal Herr Leukefeld.
Das muss richtig gestellt werden. Wer kein Gewinn und dementsprechend keine Gewerbesteuer zahlt und dementsprechend das nachweisen kann, braucht auch bei der IHK keinen Beitrag zu zahlen. Man muss nur in die Satzung hineinschauen. Die können Sie im Internet sehen, § 7 der entsprechenden Satzung der IHK. Die Zahlungen beginnen erst bei ungefähr 5.000 so und so viel. Ich habe es nicht im Kopf. Gewinnen. Und vorher müssen die nicht zahlen. Und wenn sie betroffen sind in Ehrang und haben den Schaden und die Mühe, das ist sehr schlimm, wir können das nachempfinden, aber wenn sie betroffen sind und haben dementsprechende Aufwendungen, können sie die auch steuerlich geltend machen und dementsprechend werden viele Firmen nichts zahlen müssen. Also Ihr Antrag ist ein eindeutig ein Schauantrag, den Sie ausnutzen wollen, um Ihre Aktivitäten gegen die Kammern weiterzuführen.
Vielen Dank, Herr Leukefeld. Ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung mehr. Frau Kruchten-Pull, nochmal.
Ja, das geht gar nicht gegen die Kammern. Wir bitten ja den Oberbürgermeister, sich bei den Kammern dafür einzusetzen. Und dann ist es Sache der Kammern, was dagegen zu sagen. Und das hat überhaupt nichts mit Hetze gegen die Kammern zu tun, sondern wir wollen die Kammern ja, wir wollen ja höflich bitten, dass sie das für die Menschen, für die Betriebe in Ehrang eben 5 Jahre lang den Kammerbeitrag aussetzen. Das ist, hat gar nichts in dem Sinn, wir werden jetzt nicht gegen Kammern vorgehen, sondern wir wollen sie ja bitten. Danke.
Vielen Dank, Herr Teuber.
Die Frage, die ich nur stelle, haben Sie diese Bitte schon mal selbst an die Kammern in dem letzten, das ist ja jetzt schon ein Jahr her, dass diese Katastrophe stattfand, haben Sie das schon mal selbst an die Kammern gerichtet oder wollen Sie das abhängig davon machen, ob auch andere sich dem folgen? Weil wenn das ein toller Vorschlag wäre, dann glaube ich, hätten Sie das ja schon längst tun können und müssen es nicht darauf warten, dass Sie uns allen sagen können, wie doof wir alle sind. Und nur an uns ist es gescheitert, dass dieser tolle Vorschlag nicht durchgesetzt wurde. Sie sind ja selbst des Schreibens mächtig, mehr oder weniger jedenfalls. Und in dem Zusammenhang könnten Sie dieses Schreiben, hätten Sie in den letzten 11 Monaten ja schon längst aufsetzen können. Und wenn das so toll wäre, dann hätte die Kammer das wahrscheinlich auch umgesetzt, selbst wenn es von Ihnen kommt. Vielen Dank.
So, dritter Versuch. Jetzt ist niemand mehr auf der Redeliste. Dann bitte ich jetzt um Ihr Votum und wir befinden uns ab jetzt in der Abstimmung. Mit 6 Ja-Stimmen, 39 Nein-Stimmen, einer Enthaltung ist dieser Antrag abgelehnt. Vielen Dank. 40 Nein-Stimmen. Ich komme zum nächsten Tagesordnungspunkt 2.3. Gemeinsamer Antrag von Linksfraktion und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Entwicklung einer Mobilitätsflatrate. Herr Costa.
Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Kommen wir zu einem ernsten Thema. Es gibt eine Vielzahl von Alternativen zum privaten Pkw. Bus und Bahn, Carsharing und Fahrräder sind als wichtige Alternativen zu nennen. Oft sind die Alternativen aber mit Kosten und Aufwand verbunden. Carsharing-Autos müssen gebucht werden, ein Busticket muss gekauft werden, Leihfahrräder müssen ausgeliehen werden. Besonders dann, wenn man überlegt, dauerhaft zugunsten dieser umweltfreundlichen Alternativen auf das Auto zu verzichten, stellen diese verschiedenen Monats- oder Jahrestickets und die oft komplexen verschiedenen Tarifsysteme eine große Hürde dar. Dabei sollten wir aber versuchen, alles zu tun, um die Mobilitätswende voranzubringen und die Alternativen zum eigenen Auto so attraktiv wie möglich zu machen. Bestehende Hürden müssen daher abgebaut werden. Wir schlagen daher eine einheitliche Mobilitätsflatrate vor. Man kauft sich nur noch ein Ticket und muss sich nur noch mit einem Tarif auseinandersetzen und kann damit alle teilnehmenden Dienstleistungen nutzen. Augsburg hat ein solches Modell 2019 erfolgreich eingeführt. An diesem Beispiel könnte Trier sich orientieren. Verschiedene Ausgestaltungen einer solchen Trier-Flat würden es erlauben, das einheitliche Mobilitätsticket individuell auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden. Wer ein eigenes Fahrrad hat, könnte die Leihfahrradoption abwählen. Wer das eigene Auto ganz abschaffen will, aber für den Wocheneinkauf nicht auf das Auto verzichten kann oder möchte, könnte sich die Carsharing-Option zubuchen, individuell je nach benötigter Kilometerleistung. So erlaubt die Triaflat einen individuellen Tarif je nach persönlichem Mobilitätsbedarf. Auch für Touristinnen macht eine Mobilitätsflatrate, die beispielsweise als Wochenticket gebucht werden könnte, den Aufenthalt und die umweltfreundliche Mobilität in und um Trier einfacher. Selbstverständlich sollte sichergestellt sein, dass die Mobilitätsflatrate günstiger ist als die getrennte Buchung der einzelnen Verkehrsangebote. Wir sind davon überzeugt, dass die Mobilitätsflatrate ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende und zur Akzeptanz alternativer Mobilitätsformen wäre. Ich danke der Grünen-Fraktion für die Änderungsvorschläge zum ursprünglichen Antragstext, die wir gerne übernommen haben. Wir bitten um breite Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Koster. Dann Frau Dr. Reinemann-Matatko.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Ratsfraktionen, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Fernsehgeräten. Die Verkehrswende, die Mobilitätswende ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Es spielen sehr, sehr viele Dinge hinein, weshalb es Menschen so schwer fällt, sich anders fortzubewegen als mit dem eigenen Pkw. Wir könnten da ganz, ganz viele Anträge stellen und die Frage ist immer, welche Anträge können wir denn auch stellen, für die wir tatsächlich zuständig sind, und deswegen kam es auch dazu, dass der ursprünglich linke Antrag durch uns nochmal geändert wurde, weil dieses Thema der kompletten Tarifgestaltung eben ein sehr, sehr komplexes Thema ist, wo wir auch schauen müssen, was sind eigentlich unsere Strukturen vor Ort, wer ist eigentlich für was zuständig und wie schaffen wir das eigentlich in dem bestehenden Reglement überhaupt, zu einer Mobilitätsflatrate zu kommen. Das ist ganz toll, das Beispiel aus Augsburg, aber jeder bewegt sich sozusagen in seinem eigenen, ja, Setting aus Konstrukten, aus verschiedenen Tarifen und verschiedenen Anbietern von verschiedenen Dienstleistungen. Und deswegen war es uns ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir auch auf die vorhandenen Strukturen aufsetzen und schauen, dass wir eben unsere Stadtwerke haben, die bestimmte Mobilitätsdienstleistungen anbieten, dass wir den VRT haben, wo wir alle sehr uns dafür einsetzen, dass wir auch endlich zu einer Reform dieses Tarifsystems kommen. Ich stelle mir das ganz wunderbar vor, eine Mobilitätsflatrate für Trier. Viel schöner fände ich eine Mobilitätsflatrate bundesweit oder, weil wir in der Grenzregion sind, eine grenzüberschreitende Mobilitätsflatrate. Denn wenn ich mir anschaue, wo ich mich in der Tat hinbewege ohne Pkw, dann endet das eben nicht an den Grenzen eines Stadtgebietes, sondern Mobilität ist viel, viel mehr. Und da müssen wir auch schauen, dass wir sozusagen einen größeren Blick auf das Thema bekommen und dass Menschen sich überall hinbewegen können. Wir sehen es gerade mit dem 9-Euro-Ticket, das ja ganz beliebt ist, wo Menschen merken, sie können sich bewegen. Aber wir sehen auch die Grenzen, denn was bringt es, wenn das Fortbewegen mit anderen Verkehrsmitteln als dem Auto günstiger wird, aber das Angebot nicht angemessen ist? Und was bringt es, wenn ich mich mit einer Mobilitätsflatrate mit ganz vielen verschiedenen Verkehrsmitteln fortbewegen kann, aber keine App habe, die mir Auskunft darüber geben kann, wie ich mich multimodal fortbewegen kann? Momentan ist das so, ich kann mein Rad mitnehmen und kann sagen, ich würde gern 10 Kilometer Rad fahren zu irgendeinem Bahnhof. Ich habe aber keine App, die mir erlaubt, so eine Angabe überhaupt zu machen. Das heißt, ich bin letztendlich festgenagelt auf ein bestehendes System, was eben nicht davon ausgeht, dass man verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombiniert. Es sind sehr, sehr viele Baustellen vor uns. Das ist sicher eine Baustelle, die wir angehen können, in Form eines Prüfauftrags angehen können. Uns wurde vorab auch noch der Wunsch angetragen, dass es doch Sinn machen würde, bevor die Verwaltung loszieht und prüft und vielleicht ist noch gar nicht so ganz klar, was sie eigentlich genau prüfen soll und was der Rat erwartet, dass man im zuständigen Ausschuss auch nochmal darüber diskutiert, was eigentlich die konkreten Erwartungen sind. Ich fände das eine ganz sinnvolle Vorgehensweise, auch generell beim Thema Prüfaufträge, dass man sich da erst nochmal im Detail konkret einigt, bevor die Verwaltung uns ganz viele Seiten Papier erstellt und wir haben es vielleicht dann doch ganz anders in den Köpfen gehabt. Wir können den Antrag jetzt nochmal anpassen, wenn es unbedingt sein muss. Oft handhaben wir das im Rat ja auch so, dass die Verwaltung dann sagt, das ist ein schöner Vorschlag, wenn wir das erst nochmal in eine Runde im Ausschuss geben und schauen, was wir eigentlich konkret bearbeiten sollen und welche Gremien wir in welcher Form einbinden im weiteren Prozess. Fände ich einen schönen Weg, wenn wir das an der Stelle auch so tun könnten. Wir stimmen selbstverständlich dem Antrag, den wir mitgestellt haben, zu und würden uns wie die Linken auch freuen, wenn auch viele anderen weiteren Fraktionen, demokratische Ratsfraktionen, uns folgen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Albrecht.
Ja, Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Internet ist ja bekanntlich voll von guten Ideen und prüfen kann man alles. Nur das sage ich mal vorweg, wir müssen allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass wir die Verwaltung mit den vielen Prüfanträgen, die wir ja so gerne stellen, hier im Stadtrat nicht blockieren. Denn wir wissen ja, einen Prüfauftrag kann man im Grunde genommen nicht ablehnen, sagte ich ja schon, prüfen kann man alles. Aber wir müssen immer aufpassen, dass die Verwaltung auch noch andere Aufgaben zu erfüllen hat. Ich will damit die Idee nicht runtermachen. Ganz im Gegenteil, der Vorschlag dieser Flatrate finde ich sehr interessant und gut und stimme auch meiner Vorrednerin insofern in vollem Umfange zu. Gar keine Frage. Die andere Frage ist allerdings, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das realistisch? Und ich habe mir mal erlaubt, im Vorfeld dieses Antrages mit dem Geschäftsführer der SWT Verkehrs GmbH, Herr Michael Schröder, Kontakt aufzunehmen, der wirklich ein Fachmann ist, und möchte ihm an dieser Stelle auch öffentlich ganz herzlich danken, dass er sich schon mal die Zeit genommen hat, sich mit dem Gedanken zu befassen, und kann seine Einschätzung hier einmal vortragen, kurz zusammenfassend. Wir alle wissen, dass in Trier die Situation so ist, dass die Stadtwerke Trier, ich glaube, da sind wir alle froh und dankbar drüber, der Mobilitätsträger ist Nummer eins, der umfassende Mobilitätsträger. Und, ich zitiere jetzt mal Herrn Schröder, schon einen großen Blumenstrauß, so hat er mir das geschrieben, einen großen Blumenstrauß anbietet. Wunderbar. Ich gebe allerdings auch zu, ist noch nicht erwähnt worden, da fehlt noch ein bisschen der Fahrradverleih, da wollen die dran arbeiten. Gut, jetzt wollen wir aber für diesen Blumenstrauß, ich bleibe bei diesem Bild, eine einheitliche eine Flatrate entwickeln, damit das möglichst einfach wird, das alles zu buchen. Wie gesagt, gute Idee, tolle Idee. Nur das Problem ist, dass das Ganze ja über die Stadtwerke in Trier hinauslaufen muss, weil ja der VRT damit involviert ist, und da darf ich Bezug nehmen auf was Frau Kollegin Dr. Heinemann-Matatko eben gesagt hat. Sie hat das auch völlig richtig eingeschätzt. Jetzt wird es kompliziert. Und wir kennen alle den VRT, wir beide sind schon lange Mitglied in diesem Verband, wie schwierig das ist. Das Problem ist, dass die Finanzierung von solchen Vorschlägen durch den jeweils zuständigen Aufträger erfolgen muss, der diese Tarifmaßnahme haben will. Das ist die Stadt Trier. Und jetzt frage ich alle in diesem Raum, wo soll die Stadt Trier das Geld nun hernehmen, um das bezahlen zu können? Denn es handelt sich keinesfalls, das muss man bedenken und berücksichtigen, um den Bereich ÖPNV, also Pflichtaufgabe, sondern es gibt darüber hinaus eine freiwillige Leistung, wäre das diese Idee weiterzuentwickeln. Also meines Erachtens ziemlich unrealistisch, so schön das wäre, sozusagen als Sahnehäubchen für uns das Ganze zu machen. Also ich halte das Ganze für derzeit nicht sehr realistisch. Ich meine auch, dass wir auf jeden Fall die Erfahrung aus Augsburg abwarten sollten, denn wenn man sich einmal in Augsburg kundig macht und auf die Homepage geht, weiß man, dass die sich erst in einer Probephase befinden. Das Ganze auch erst selber ausprobieren. Aber gut, wir wollen uns keinesfalls dem Gedanken verschließen. Ich sagte ja eben schon, prüfen kann man es gerne. Auch noch mal im Ausschuss besprechen, gar keine Frage.
Drücken Sie noch mal auf die Taste, Sie kriegen noch mal das Wort.
Ich bin noch am Ende mit meinen Ausführungen. Wir stimmen dem Prüfauftrag zu. Ich fürchte nur, es wird nicht sehr gut aussehen mit dem Ausgang der Prüfung.
Vielen Dank. Als nächsten Redner Herr Wilhelmi. Wilhelm, Entschuldigung.
Geehrter Stadtvorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, verehrte Bürgerinnen und Bürger. Jede Idee, jeder Vorschlag, die dabei helfen, den Kfz-Verkehr zu verringern und die Menschen dazu zu bewegen, auf alternative Verkehrsmittel zu wechseln, ist es wert, diskutiert zu werden. Aber jetzt drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Ursprünglich war der linken Antrag Einführung dieser Flatrate Jetzt ist es zwischenzeitlich ein Prüfauftrag geworden und jetzt stellt auch die mitantragstellende Fraktion den Antrag, es nochmal in den Ausschuss zu verweisen. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir umgekehrt vorgegangen wären. Wir hatten vor circa 2 Wochen den Arbeitskreis ÖPNV bei den Stadtwerken und genau über solche zukunftsweisenden Dinge wurde da diskutiert. Wenn die Linken anwesend gewesen wären, hätten sie die Idee vielleicht einbringen können. Und wir hätten das Pferd von hinten aufgezäumt. Die SWT hätte ihre Ideen vorbringen können, hätte schon, wie sie das auch getan hat, die Digitalisierung ansprechen können, die Modernisierung des Ticketsystems ansprechen können, ihre Erfahrung mit ihrem Carsharing-System ansprechen können, im Anschluss vielleicht eine, wie auch immer, geartete Machbarkeitsstudie inklusive der Kostenschätzungen, die Herr Albrecht eben zu Recht vorgebracht hat, einbringen können. Und dann wäre das Ganze in den Ausschuss gewandert. Da hätten wir es diskutiert, hätten darüber überlegt, welche Kriterien der Rat anlegen will, welche Kriterien wir vorschlagen. Und dann wäre von der Verwaltung ein Vorschlag gekommen, wie wir diese Flatrate einführen können. Das alles ist ein langer Weg. Im Moment wird suggeriert, wir könnten morgen unser Handy auspacken, die App öffnen und diese Flatrate nutzen. Dem ist mitnichten so. Jetzt ist für mich die Frage, stimmen wir jetzt den Grünen zu, das nochmal zu verweisen in den Ausschuss oder stimmen wir dem Antrag zu? Würde ich jetzt nochmal gern hören, was die Frau Dr. Reinermann-Mantatko dazu sagt. Und zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Im Moment sieht man ja, dass das 9-Euro-Ticket relativ gut einschlägt und die Menschen tatsächlich umsteigen und versuchen, das zu nutzen. Ich persönlich hoffe, dass wir sowas tatsächlich bundesweit und dauerhaft einführen können, wenn auch fraglich, in welcher Form oder mit welchen Kosten, damit solche Flatrates in Zukunft vielleicht obsolet werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich werde gleich Frau Reinermann-Mantatko am Ende der Redeliste nochmal dazu befragen, ob sie tatsächlich einen Antrag auf Verweisung in den Ausschuss gestellt hat. Dann habe ich als nächsten Redner Herrn Frisch, Frau Mann.
Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Ich mache es ganz kurz. Inhaltlich hat Albrecht eigentlich alles dazu gesagt, was zu sagen ist. Wir lehnen aber auch einen Prüfauftrag ab. Wir können nicht auf der einen Seite darüber jammern, dass die Stadtverwaltung mit der Umsetzung ihrer Projekte nicht mehr nachkommt und gleichzeitig hier einen Prüfauftrag nach dem anderen erteilen. Das passt einfach nicht zusammen. Ich habe den Eindruck, dass hier das so um sich gegriffen hat, ja, wir lassen mal prüfen. Herr Albrecht sagt, prüfen kann man alles, das ist richtig, aber wir haben eine Verwaltung, die das irgendwo auch umsetzen muss. Und dann kommt dann irgendwann der Vorwurf, was ist denn jetzt damit? Wir haben das im Stadtrat beschlossen, du macht mal. Dann leiden andere Projekte darunter, die nicht mehr umgesetzt werden können, weil die personellen Ressourcen bei der Verwaltung eben begrenzt sind. Deshalb lehnen wir den Prüfauftrag ab.
Vielen Dank. Dann Herr Gilles.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ortsvorsteher und Stadträte, werte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Die Idee einer Mobilflat finden wir gut. Ich kann es vorwegnehmen, dass wir dem Antrag zustimmen werden. Dennoch wären wir dankbar, wenn wir uns auch noch mal die Zeit nehmen könnten, im Ausschuss oder eventuell auch in der eben schon angesprochenen Arbeitsgruppe der SWT noch mal das Thema besprechen zu können. Ich möchte auf das Vorbild des Antrages in Augsburg eingehen. Dort haben Inhaber von Monatskarten die Möglichkeit, im Monat je nach gebuchter Option das Fahrrad, also das Fahrradleihsystem der dortigen Stadtwerke und das Autoleihsystem, was ebenfalls die dortigen Stadtwerke betreiben, zu nutzen. Ein solches Modell, wo man zwischen Fahrrad, Auto und ÖPNV hin und her wechseln kann, je nach Bedarf, finden wir gut und es würde auch für Trier einen deutlichen Mehrwert darstellen. Dennoch möchte ich 2, 3 Punkte ansprechen, die wir gerne auch nochmal, wenn möglich, im Ausschuss beziehungsweise bei den SWT besprechen möchten. Wir würden gerne auch nochmal darüber sprechen, ob es vielleicht weitere Mobilitätspartner gibt, die man noch in so eine Flat einbinden könnte oder wie es auch beispielsweise damit aussieht, wenn man einen Parkplatz bucht, um danach mit dem Zug weiterzufahren. Das wäre durchaus auch ein Punkt, der diskussionswürdig wäre. Ebenso, oder ich möchte jetzt auch noch mal abschließend auf die Frage der Finanzierung kurz eingehen, die eben ja auch schon angesprochen wurde. In der Vergangenheit haben wir häufiger versucht, Änderungen an der Tarifstruktur des VRTs vorzunehmen, dort etwas zu ändern. Nur leider war es schwierig und alle Versuche sind dann gescheitert, auch zum Teil an den Kosten. Wir wollen, dass die Mobile Flat, wie es sie zum Beispiel in Augsburg schon gibt, geprüft wird und stimmen dem Antrag gerne zu. Dennoch bitten wir darum, dass man auch nochmal im Ausschuss und oder in den SWT-Gremien oder der SWT-Arbeitsgruppe das Thema aufgreift und auch nochmal sich dort die Zeit zur inhaltlichen Diskussion nimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dann habe ich als nächsten Redner Herrn Schmitz.
Frau Bürgermeisterin, verehrte Ratsmitglieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mich für die UBT inhaltlich zum Antrag äußere, möchte ich am Beispiel des vorliegenden Antrags noch einige Anmerkungen machen, die ich bei vielen anderen Anträgen in der Vergangenheit hätte ebenfalls mitteilen können. Oftmals ist bei der Begründung von Anträgen nicht zu erkennen, ob es sich überhaupt um einen Antrag handelt oder doch mehr um einen Prüfauftrag. Im vorliegenden Fall ist es eindeutig ein Prüfauftrag. Und wenn man dann im Stadtrat über Prüfaufträge beginnt zu diskutieren, nimmt es in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch. Und das trägt dann mit dazu bei, dass wir die Stadtratssitzung nicht mehr zu Ende bringen können und einen weiteren Termin zusätzlich anberaumen müssen. Von daher ist die Behandlung eines solchen Prüfauftrages in den Ausschüssen und Gremien anzusiedeln, in deren Aufgabenbereich das Thema fällt. Hier hat man dann auch ein ganz anderes Zeitfenster, um sich intensiver inhaltlich mit einem Thema zu befassen. Hier sitzen dann auch die Fachleute der einzelnen Fraktionen und des zuständigen Dezernates. Und zusätzlich besteht ja grundsätzlich die Möglichkeit, bei einem wichtigen Thema externen Sachverstand dazuzuladen. Und eventuell muss man später das Thema noch ein weiteres Mal oder Male auf die Tagesordnung setzen, bevor es dann final im Stadtrat beschlossen wird. Wohlgemerkt, das Thema ist wichtig, das haben wir auch erkannt, ja. Und man sollte es dann im Vorfeld aber sollte es abgestimmt und besprochen werden. Nun aber konkret zum Prüfauftrag. Die Entwicklung einer Mobilitätsflatrate hat ja zum Ziel, dass alle Teilnehmer, hier in unserem Fall im ÖPNV, die öffentlichen Verkehrsmittel einfacher und, dahin zieht ja wohl der Prüfauftrag, preisgünstiger nutzen können. Da muss ich aber leider noch ein klein wenig Wasser in den Wein gießen, denn das sind eindeutig freiwillige Leistungen. Und da vermissen wir natürlich auch den Deckungsvorschlag. Und ich gebe vielem, was meine Vorredner hier dazu beigetragen haben, Thomas Albrecht und auch Frau Dr. Reinermann-Matatko, recht, dass man doch hier ausgiebiger das im Ausschuss vorbesprechen muss. Und ich glaube nicht, dass beispielsweise im VRT die anderen Kreise sich finanziell beteiligen, dann müssten wir die Rechnung alleine bezahlen. Und das Gleiche gilt für den Bahnverkehr. Und so Gott will, in überschaubarer Zeit den innerstädtischen Regionalverkehr auf der Westtrasse. Da müssten wir dann Geld an die Bahn bezahlen für die Durchfahrt innerhalb des Stadtgebietes. Ich will jetzt nicht noch weiter in die Details gehen, aber es sind und bleiben freiwillige Leistungen und jeder von uns weiß, wie es um den städtischen Haushalt bestellt ist. Wir haben reihenweise wichtige Baumaßnahmen zurückgestellt und somit den defizitären Haushalt zumindest in diesem Jahr genehmigungsfähig gemacht. Und im kommenden Haushalt müssen wir weitere Vorhaben daran glauben, in einer Größenordnung von mehreren Millionen. Das ist leider die bittere Wahrheit. Und so sinnvoll auch manches Vorhaben ist, und das hier ist sicherlich ein sinnvolles Vorhaben, so dürfen wir als Verantwortliche im Rat unsere finanziellen Möglichkeiten nicht außer Acht lassen. Wir stellen ebenfalls den Antrag, diesen Prüfauftrag in den Ausschuss zu verweisen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dann Frau Dr. Reinmann-Matatko.
Bürgermeisterin, Sie hatten ja darum gebeten, dass wir noch mal klarstellen, was wir vorhin gesagt haben. Nein, wir haben keinen Antrag gestellt, das Thema in den Ausschuss zu verweisen, sondern wir wünschen uns heute die Abstimmung über den Antrag. haben aber in Form einer Empfehlung die Verwaltung gebeten, doch die Gremien entsprechend einzubinden und eben nicht einfach aufgrund eines Beschlusses im Stadtrat sozusagen wild darauf loszuarbeiten, sondern erst nochmal zu diskutieren, was man sich genau vorstellt und sich einfach auszutauschen. So, jetzt ist der Punkt, ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Austausch in dem aus unserer Sicht zuständigen Ausschuss stattfindet, und zwar im Haupt- und Umweltausschuss, weil dort nämlich die strategischen Fragen der Mobilitätsplanung eigentlich zu behandeln sind. Und dieser strategische Rahmen eines Prüfauftrags wäre deswegen dort sehr, sehr gut aufgehoben. Jetzt ist natürlich schwierig, weil gerade heute der Herr Oberbürgermeister nicht anwesend ist und ich weiß nicht, wie die Vorgehensweise im Stadtvorstand ist, dass wir, was wir sonst tun würden, dass er an dieser Stelle antworten würde, ja, nehme ich mit, nehme ich auf die nächste Tagesordnung. Kann er ja jetzt gerade nicht tun, aber es wäre aus unserer Sicht der sinnvollste Weg, es genau an dieser Stelle zu platzieren. Dann haben jetzt diverse Vorredner, ich glaube, es waren alles Redner, noch betont, das wäre ja mit der Finanzierung, es würde ja alles nicht gehen. Da frage ich mich, wieso man das sagen kann, bevor überhaupt geprüft wurde. Denn wir sagen ja gar nicht, dass das kostenneutral für diejenigen erfolgen soll, die dann die Mobilitätsflatrate nutzen. Das steht ja nirgends. Wichtig wäre ja mal auszurechnen, mit welchen Kosten denn da überhaupt zu rechnen ist und wie man die entsprechend auf die ganzen Menschen, die dann mit der Flatrate unterwegs sind, umlegen könnte. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Ich kann die jetzt nicht aus dem Arm schütteln, aber unsere Fachleute können das zusammentragen und uns sagen, wie es gehen könnte. Wir sagen nicht, dass wir das einfach aus dem Kommunalhaushalt irgendwo finanzieren. Wir sagen ja nicht, es ist eine 0-Euro-Flat, sondern wir sagen, es ist eine Mobilitätsflatrate, also und was ich mir wünschen würde, ist, dass vielleicht auch von Bundes- und Landesseite Mittel fließen. Die sind auch in der Vergangenheit immer wieder mal geflossen. Aber ein Sondervermögen Klimaschutz mit einer ganz, ganz großen Fülle an Geldmitteln auf Bundesebene, das steht bislang noch aus. Aber es ist ja nicht gesagt, dass es nicht auch kommen könnte. Und wenn wir dann ein fertiges Konzept haben, was wir uns eigentlich wünschen im Mobilitätsbereich, dann können sehr wohl solche Mittel dort auch fließen, von denen wir alle heute noch keine Ahnung haben, die aber in ganz wenigen Monaten oder Jahren da sein könnten. Und da ist immer wichtig, gut vorbereitet zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann nochmal Herr Johann.
Ja, nochmal vielen Dank. Ich wollte auch nochmal klarstellen, dass hier natürlich kein Verweisantrag gekommen ist. Aber wenn eine Konkretisierung erfolgen muss, ist das genau wie Anja auch sagt, der richtige Ausschuss ist der Haupt- und Umweltausschuss. Und wir können die Sachen nicht im AK-ÖPNV beraten. Wozu wir jetzt, ich habe gerade mal recherchiert und meine Kollegen haben dasselbe getan, wo wir seit 2 Jahren gar nicht mal eingeladen worden sind. Und dementsprechend nehmen wir da auch gar nicht dran teil. Und deswegen finde ich es ein bisschen verkürzt zu sagen, diese Arbeitsgruppe, die da bei der SWT sich trifft, so viel wie sie auch tut für das Thema. Aber grundsätzlich sind politische Entscheidungen, die gehören in den Rat und in die Ausschüsse. Und dementsprechend bitten wir nochmal darum, dem Prüfauftrag zuzustimmen. Vielen Dank.
Herr Täuber, vielen Dank. Herr Täuber, bitte.
Also inhaltlich an dem Ziel bezahlbare Mobilität und an eine Alternative zu dem jetzigen gibt es ja gar keinen Dissens. Das erkennt man ja hier in jedwedem Beitrag. Gleichwohl muss man sagen, man darf jetzt hier auch nicht die Arbeit des zuständigen Dezernats auch diskreditieren. Und man kann jetzt sich nicht mal hier mal eben nach gut Dünken aussuchen, wo man es gern hätte. Also wenn Sie es gerne in dem Ausschuss haben wollen, dann müssen Sie es auch hinverweisen. Alles andere geht nicht. Man kann nicht hier mal eben die Arbeit des Baudezernats immer so in die linke Ecke oder rechte, egal welche Perspektive man gerne hätte, stellen. Da sitzen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sitzt die Expertise und die muss man dann auch einholen. Und da muss man es auch diskutieren. Und ja, politische Entscheidungen, dafür sind wir hier. Aber die muss man auch vorbereiten. Und man kann nicht einfach immer nur was aus Copy and Paste aus dem Internet holen und dann hier reinschieben und dann mal sagen, das ist eine politische Entscheidung. Also wer so politisch arbeitet, hat nicht verstanden, warum Politik manchmal auch länger braucht, bis man zu einer Entscheidung kommt. Weil wer das hier heute sich anschaut, das hat mein Kollege Stefan Wilhelm schön dargestellt. Er könnte den Eindruck haben, morgen gibt es eine Mobilitätsflat in Trier. Das liegt nicht am Bund, das liegt nicht am Land, das liegt nicht an irgendwem, das liegt an unserer Struktur, wie wir hier sind, dass das so nicht funktionieren kann. Deswegen braucht es Hirnschmalz und Grips und Zeit und vor allem nicht den Stadtrat, sondern Fachgremien, die sich damit auseinandersetzen. Und es liegt ja eine Stellungnahme der Stadtwerke vor beim Baudezernenten. Und das zeigt ja, dass sich da schon Leute mit befasst haben. Und ich finde, wir sollten jetzt hier aufhören, irgendwo, ich wünsche mir das noch und ich wünsche mir das noch, sondern wir sollten dann Klarheit sagen, wir verweisen das dorthin, wo wir das diskutieren können. Wir haben keinen Dissens im Ziel, aber wir müssen miteinander einen Weg haben, der auch umsetzbar ist. Und sonst weiß ich gar nicht, was die Verwaltung hier mit dem Antrag prüfen soll, da ich sehe überhaupt nicht das Ziel. Also, wir erschließen uns dem Verweisantrag von der UBT.
Also nochmal, Sie haben den letzten Satz, Sie wollen in den Bauausschuss. Schau jetzt nochmal zu der UBT. War das so gewünscht oder hatten Sie auch Hauptausschuss? Sie auch dem Dezernat 4 praktisch dann. Machen wir keine Witze jetzt, es ist jetzt ein ernstes Thema. So, ich werde jetzt weitermachen an der Redeliste. Ich frage nachher nochmal offiziell ab. Und ich werde am Ende der Redeliste nochmal Herrn Ludwig das Wort geben. Der wird nochmal eine Stellungnahme dazu abgeben. Und dann kommt jetzt erstmal Frau Probst dran. Sie haben das Wort.
Ja, Frau Bürgermeisterin, vielleicht nochmal zur Klarstellung. Wir verweisen im Dezernatsausschuss 4. Es wäre aber auch ein wichtiges Thema, man könnte zu diesem Punkt auch eine Sondersitzung gegebenenfalls machen mit dem Ausschuss, Haupt- und Umweltausschuss. Wäre eine Möglichkeit. Aber wir verweisen jetzt in den Vierer und dann ist das in Ordnung.
Dann machen wir weiter mit der Redeliste. Herr Frisch, Sie haben das Wort.
Tja, ich warte mal, bis hier Ruhe eingekehrt ist. Kann dem Kollegen Teuber nur zustimmen, der ganze Antrag ist unausgegoren und nicht ausgereift. Ich habe im Vorfeld auch mal ein bisschen recherchiert. Die Zeitung Die Welt hat über Augsburg geschrieben und hat gesagt, das sei so nicht auf andere Städte übertragbar, weil in Augsburg tatsächlich diese ganzen Elemente der Mobilität in der Hand der Stadtwerke liegen. Und daher auch die finanzielle Umsetzbarkeit deutlich günstiger ist. Und wenn man sich mal anschaut, was die da an Preisen aufrufen für 100 Euro diese Flatrate, das ist außerordentlich günstig. Und wenn ich mir anschaue, was hier in Trier im Moment an Einzelpreisen für die jeweiligen Elemente aufgerufen wird, dann habe ich erhebliche Zweifel, ob das funktionieren kann. Und der richtige Weg wäre deshalb gewesen, zunächst mal mit den Stadtwerken zu reden, die ja immerhin die Carsharing Module abbilden und den ÖPNV abbilden. Und wenn die sagen, das ist so nicht darstellbar zu einem Preis, der auch von den Bürgern akzeptiert würde, dann hat es keinen Sinn, das unter den gegebenen Rahmenbedingungen hier irgendwie umzusetzen. Dann müsste man erstmal diese Bedingungen schaffen und das wäre der richtige Weg. Das, was hier vorgeschlagen wird, wird die Verwaltung wieder nur mit unsinnigen Aufgaben belasten und deshalb bleiben wir bei der Ablehnung.
So, ich habe jetzt die Redeliste geschlossen. Herr Ludwig wird jetzt noch mal eine Stellungnahme dazu abgeben und dann werde ich darüber abstimmen lassen, ob es in den Dezernatsausschuss 4 verwiesen wird. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, werden wir weitersehen. Ja. Herr Ludwig.
Also Herr Teuber hat mir so aus dem Herzen gesprochen mit seinem Beitrag, weil das sind Themen, mit denen wir uns schon seit langem auseinandersetzen, wo wir uns lange nach Wegen suchen. Und wir sind stolz darauf, dass wir in der Tarifstrukturreform beim VRT auf den Weg gebracht haben. Und die Tarifhöhe, die Finanzierbarkeit, Kommunikation, Vermarktung, Buchungssysteme, Handyticket, Portersohn-App, Check-in, Be-out und so weiter, das sind doch alles Themen, wo wir uns mit auseinandergesetzt. Und das gehört in den Dezernatsausschuss 4, da ist es unser Thema, da haben wir viele, viele Ansätze. Und die Finanzierung, das muss natürlich dann später einmal in der Stufe, muss das in den Haupt- und Finanzierungsausschuss, denn die Finanzierungsfrage ist, das ist auch angesprochen, ist einer der Kerndinge. Sie müssen ja den Trend sehen. Wenn der Bund jetzt wirklich das auf Dauer macht, wird das was ganz anderes sein, das 9-Euro-Ticket, wenn es sowas gibt. Ich wage das aber zu bezweifeln, ob das eine Dauerlösung ist. Aber das Land will ein Landesnahverkehrsplan, da wird sich in der Zukunft so viel ändern. Und wir haben das auf der Tagesordnung. Wir haben doch fast jede Sitzung haben wir dort ausführliche Beratung. Und bei uns ist das ein Selbstverständnis. Und das war Thema, das wird Thema sein. Und es ist sogar ein Dauerbrenner.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Dann stelle ich jetzt zur Abstimmung. Nein, ich wollte eigentlich die Redeliste vor Herrn Ludwig geschlossen haben. Ich habe die auch geschlossen, habe ich auch zu Anfang gesagt. Und jetzt werde ich zur Abstimmung gehen, ob das Ganze in den Dezernatsausschuss 4 verwiesen werden soll. Ich bitte um Ihr Votum. Mit Ja haben 26 Personen gestimmt, mit Nein 21 und 2 Enthaltungen. Damit ist die Angelegenheit in den Dezernatsausschuss 4 verwiesen. Dann sind wir beim nächsten Tagesordnungspunkt 2.4. Das ist der Antrag Bürgerhaushalt neu denken der Freien Demokraten. Herr Schneider, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bürgerhaushalt begleitet uns jetzt schon seit 13 Jahren, nämlich seit dem Jahr 2009, in dem dieses damals sehr moderne Instrument der Bürgerbeteiligung eingeführt wurde. War ja ein wichtiges Projekt des damaligen Oberbürgermeisters Klaus Jensen, wenn man sich erinnert. Und ich denke, wir können durchaus mit einem gewissen Stolz auf die Erfahrungen, die wir mit dem Bürgerhaushalt gesammelt haben, in dieser Zeit zurückblicken. An dieser Stelle geht natürlich auch erstmal vielleicht nochmal der Dank an Toni Losenbach, der dieses Projekt 12 Jahre lang mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Herzblut begleitet hat und das in der Zeit auch immer sehr stark vorangebracht hat. Jetzt müssen wir allerdings im Jahr 2020 sagen, die Welt hat sich weiterentwickelt. Es gibt doch neue Erkenntnisse, neue Methoden auch der Bürgerbeteiligung, neue Wege, mit denen man mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt tritt. Und wir sind der Überzeugung, dass eben auch der Bürgerhaushalt sich diesen neuen Entwicklungen anpassen muss. Ich glaube, wir haben das alle gesehen. Wer den Haushaltsprozess im vergangenen Jahr mitverfolgt hat, hat auch gemerkt, da knirscht es an manchen Stellen. Es läuft nicht lange nicht so reibungslos, wie wir uns das alle wünschen würden. Es gab, wenn ich jetzt mal daran zurückdenke, beispielsweise sehr viele Anträge, die alle das gleiche Thema zum Inhalt hatten, wo man sich die Frage stellt, macht das von der Ausgangslage her, wofür wir den Bürgerhaushalt eigentlich einsetzen wollten, macht das Sinn, sowas dann in der Form dazu zuzulassen, zu erleben, damit so umzugehen. Teilweise werden die Dinge nur sehr bedingt moderiert. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass gerade die Nutzerzahlen doch, sag mal, auf sehr niedrigem Niveau stagniert sind. Wir haben zwar immer wieder diese Entwicklung gesehen, so und so viele Leute sind angemeldet. Das hat natürlich aber auch immer was damit zu tun, dass sich im Laufe der Zeit Leute nicht abmelden. Das heißt immer noch lange nicht, dass diejenigen, die dann angemeldet sind, alle auch aktive Nutzer dieses Bürgerhaushaltes sind. Deshalb sind wir der Überzeugung, wir müssen an das Thema dringend nochmal ran, sollten uns jetzt und haben eigentlich jetzt den idealen Zeitpunkt, um sich damit nochmal auseinanderzusetzen, weil wir eben erst im nächsten Jahr wieder die nächste Haushaltsaufstellung vor uns haben, hoffentlich, und dann auch erst der nächste Bürgerhaushalt sozusagen wieder in Gang gesetzt werden sollte, dass wir uns bis dahin mal Gedanken machen, wie soll das denn in Zukunft laufen? Wie können wir die Bürgerinnen und Bürger länger und auch dauerhaft aktivieren? Wie können wir dafür sorgen, dass Moderation und Umgang mit den denjenigen, die halt da Vorschläge machen, und der Verwaltung besser funktionieren? Und wie können wir vielleicht auch dazu beitragen, dass der Bürgerhaushalt eben in der Bevölkerung bekannter wird? Weil ich sage es ganz offen, Leute, die sich jetzt wirklich intensiv mit Kommunalpolitik beschäftigen, kennen den Bürgerhaushalt vielleicht zum Teil, Aber auch da ist es schon sehr dünn, sage ich jetzt mal. Und da müssen wir, glaube ich, ran, wenn wir Bürgerbeteiligung ernst nehmen wollen, wenn wir dieses Instrument auch stärken wollen, dass wir dort eben auch die Öffentlichkeitsarbeit deutlich verbessern. Darum geht es in unserem Antrag. Wir wollen eine Evaluierung nochmal starten und uns einfach auch die letzten 12, 13 Jahre nochmal anschauen, was ist da an Erkenntnissen da und wie können wir da vorankommen. Und dann müssen wir uns natürlich auf den Weg machen und uns damit auseinandersetzen, wie soll es in Zukunft weitergehen. Als dritten Punkt haben wir nochmal mit aufgenommen das Thema Crowdfunding, weil wir das damit in Verbindung sehen. Ganz offen, ich sage es nochmal an der Stelle ganz offen, ohne jetzt irgendwie Vorfestlegungen zu treffen oder zu sagen, das und das muss am Ende dabei rauskommen, würden wir aber das Thema in dem Zusammenhang auch gerne beraten.
Vielen Dank. Entschuldigung, waren Sie fertig? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die 4 Minuten rum waren. Sonst können Sie natürlich noch mal.
Ich glaube, Sie haben mein letztes Wort noch abgeschnitten, aber ansonsten würden wir uns natürlich über Zustimmung freuen und vielen Dank.
Dann habe ich als nächste Rednerin Frau Rehländer.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Stadtvorstand, der Trierer Bürgerhaushalt wurde im Jahr 2009 einer der ersten dieser Art in ganz Deutschland. Danach haben auch andere Kommunen ähnliche Instrumente eingeführt und das Land hat schließlich seit dem Jahr 2016 allen Kommunen die Bürgerbeteiligung als verpflichtendes Element bei der Aufstellung des Haushalts vorgeschrieben. Bei dem Beteiligungsprozess zum Bürgerhaushalt 2022-23 haben sich mehr als 1.100 Bürger beteiligt, über 360 Vorschläge sind eingegangen und mehr als 1.000 Kommentare. Dafür möchte ich an dieser Stelle allen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Verwaltung unseren Dank aussprechen und auch Herrn Losenbach, der das Projekt als städtischer Koordinator für Bürgerbeteiligung viele Jahre mit großem Engagement begleitet hat. Anfang dieses Jahres ist Herr Losenbach nun in den Ruhestand verabschiedet worden. Deshalb ist jetzt sicherlich ein guter Zeitpunkt, um das Projekt nochmals neu zu betrachten und für die Zukunft fit zu machen. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass 1.000 Bürger unserer Stadt nur etwa 1% der EinwohnerInnen darstellen und deshalb bei der Beteiligung sicherlich noch Luft nach oben ist. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mitgestalten, wofür die Stadt Geld ausgeben soll und wie auf der anderen Seite die Einnahmen verbessert und vermeidbare Kosten eingespart werden können. Wir werden daher dem Antrag zustimmen. Ich möchte ergänzend noch 2 Hinweise zur Umsetzung des Antrags geben. Erstens zur Evaluation. Wir sehen den Schwerpunkt nicht alleine in der Analyse der Beteiligung der vergangenen Jahre. 1.000 Seiten mit Auswertungen und mit Statistiken helfen uns nur bedingt weiter. Ergänzend schlagen wir stattdessen vor, die Erfahrungen anderer Kommunen bei der Evaluation mit einzubeziehen. Statt das Rad neu zu erfinden, können wir dadurch Fehler vermeiden, die schon woanders passiert sind und gleichzeitig von den guten Ideen profitieren. Gerne könnten erfolgreiche Modelle anderer Kommunen zusätzlich im Rahmen einer Expertinnenanhörung vorgestellt werden. Zweitens zum Prozess der Weiterentwicklung. Wir stimmen dem zu, dass die Verwaltung sich die Weiterentwicklung des Bürgerhaushalts nicht alleine und im stillen Kämmerlein ausdenken muss. Deshalb gab es ursprünglich auch bereits einen sogenannten Beirat Bürgerhaushalt, der im Jahr 2009 gegründet wurde, aber offenbar schon vor einigen Jahren wieder eingeschlafen ist. Dieses Gremium könnte beispielsweise wiederbelebt oder unter Beteiligung von BürgerInnen neu aufgestellt werden, um die Verwaltung bei dem Prozess der Weiterentwicklung des Bürgerhaushalts zu begleiten. Und noch eine letzte Bemerkung zum Schluss. Alle diese Maßnahmen führen nur dann zu einem Erfolg, wenn die BürgerInnen und Bürger das Gefühl haben, dass ihre Vorschläge ernst genommen und möglichst auch umgesetzt werden. Nur ein Beispiel: Beim letzten Beteiligungsprozess wurden sehr viele Vorschläge zum Thema der Mobilität gemacht. Trotz der Bedeutung dieser Themen für die Lebensqualität und Zukunft unserer Stadt hinken wir aber bei der Umsetzung weit hinterher. An dieser Stelle hoffen wir, dass die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und der geplante Altschuldenschnitt uns endlich mehr Spielraum gibt, die dringendsten Probleme auch wirklich mit Priorität anzugehen. Wir stimmen dem Antrag zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dann als nächsten Redner Herr Wollscheid.
Ja, vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Barack Obama wird als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Das Betriebssystem Windows 7 erscheint. Das iPhone 2 ist das gängige Smartphone und der Trierer Bürgerhaushalt starten. Was haben diese Ereignisse gemeinsam? Richtig, wir schreiben das Jahr 2009. Warum sage ich diese Beispiele? Einfach um mal zu verdeutlichen, wie sich seitdem die Welt verändert hat und wie sich auch die Wahrnehmung und die Lebensgewohnheiten der Menschen verändert haben. Und deswegen ist es richtig und dafür vielen Dank, liebe FDP, dass ihr heute den Antrag stellt, sich nochmal grundlegend mit dem Bürgerhaushalt auseinanderzusetzen und die vergangenen Jahre einmal zu evaluieren. Denn natürlich haben sich in den vergangenen 13 Jahren viele Dinge so verändert, dass auch unser Bürgerhaushalt, der damals als einer der fortschrittlichsten in ganz Rheinland-Pfalz galt, heute schon ein wenig angestaubt und in die Jahre gekommen wirkt. Gefühlt ist der Kreis derer, die sich daran beteiligen, sehr überschaubar, wenngleich auch unter mehreren Pseudonymen. Es gibt ein paar Projekte, die uns Fraktionen Jahr für Jahr immer wieder präsentiert werden, obwohl sie, so wünschenswert sie teilweise auch wären, einfach nicht umsetzbar sind. Und viele Projekte werden unter verschiedenen Namen mehrfach aufgeführt, obwohl sie den gleichen Inhalt haben. Es ist also gar nicht so leicht, sowohl für uns Stadtratsmitglieder, aber auch für die Ortsbeiräte, die das ja auch jetzt mittlerweile Jahr für Jahr für die Aufstellung der Ortsbeiratsbudgets vorgelegt bekommen, da einen richtigen Überblick zu verschaffen. Das Thema Digitalisierung hat ebenfalls noch nicht so richtig Einzug gefunden in den Bürgerhaushalt. Mittels Smartphone und App könnte der Zugang vereinfacht und so eine größere Partizipation der Trierinnen und Trierer geschaffen werden. Das sind alles nur ein paar Punkte, die mir spontan eingefallen sind, als ich an den Bürgerhaushalt gedacht habe. Zur Klarstellung des Antrags möchte ich nur gern festhalten, dass Crowdfunding, das ist der Punkt 3 des Antrags, zwar sinnvoll sein kann, allerdings aus unserer Sicht nicht durch die Stadt selbst initiiert werden sollte. Aber im Antrag steht ja auch ausdrücklich, dass dieses Instrument überprüft werden soll. Daher stimmen wir dem Antrag hier heute zu und freuen uns, dass wir den Bürgerhaushalt dann wieder so weiterentwickeln, dass er wieder zu den modernsten und bürgerfreundlichsten im Land gehört.
Vielen Dank, Herr Wollscheid. Als nächsten Redner habe ich Herrn Marzi.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir bedanken uns bei der FDP für diese Initiative. Nach 13 Jahren ist es an der Zeit, Prozesse unabhängig von personellen Wechseln. An dieser Stelle trotzdem nochmal ein Dankeschön auch von unserer Seite für die Arbeit in den letzten Jahren, Prozesse zu überarbeiten, nicht nur im Hinblick auf die Technik. Denn 13 Jahre Software oder Modul ist mehr als veraltet. Von daher ist es, glaube ich, an der Zeit, die Gewohnheiten und die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger auf ein neues zu bewerten und zu schauen, wie können wir als Entscheidungsträger zukünftig davon profitieren. Dass das Ganze nicht einfacher wird, kann uns, glaube ich, klar sein, denn mit einfachen Likes werden wir auch zukünftig an dieser Stelle nur sehr schwierig arbeiten können, wenn es auch für den einen oder anderen in der digitalen Welt wahrscheinlich das Wunschmedium wäre, sich direkt an Entscheidungen zu beteiligen. Bei dieser Auswertung der Ergebnisse sind wir gespannt, wie es in der Tat ausgegangen ist und auch im Zuge der Digitalisierung und einem möglichen neuen Portal oder einem neuen Weg, den Bürgerhaushalt zukünftig zu gestalten, bitten wir natürlich auch, das ganze Thema in unsere nächsten Schritte im Rahmen der Digitalisierung zu integrieren. Denn am Ende haben wir wieder, sollten wir es vermeiden, dass wir viele verschiedene Lösungen bekommen, denn das wird mit Sicherheit den Weg zur Beteiligung nicht erleichtern. Von daher sollte das Thema auch integriert werden in die nächsten Schritte im Zuge unserer Digitalisierung. Ja, und der Kollege Wollscheid hat auch gerade schon auf das Thema Crowdfunding hingewiesen. Als jemand, der im Vereinswesen engagiert ist, bin ich da sehr dankbar, dass es diese Lösung aktuell schon gibt. Wir sind aber auch, oder ich glaube, viele Vereine sind natürlich auch sehr dankbar, wenn da die Stadt noch den ein oder anderen Tipp geben kann, wie man dieses nutzen kann. Ist es sicherlich noch nicht bei allen bekannt, aber auf jeden Fall hilfreich. Ob die Stadt es dann sein wird, ist mehr als fraglich. Wie gesagt, nochmal danke für diese Initiative und wir freuen uns auf die Ergebnisse im Ausschuss und um dann gemeinsam die nächsten Schritte einzuleiten. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Kamazi. Dann habe ich Frau Görgen als nächste Rednerin.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, lieber Stadtvorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den demokratischen Fraktionen, liebe Gäste und Zuschauerinnen. Ich verlese die Rede von Marc-Bernhard Gleisner, der leider erkrankt ist und heute nicht hier sein kann. Er sagt, bevor ich mich inhaltlich mit dem FDP-Antrag auseinandersetze, ein kurzes Vorwort. Ich muss schon sagen, ich bin über die Kompetenz der FDP-Anträge zu stellen, die keinem wehtun, erstaunt. Fast jede Sitzung gibt es einen Antrag seitens der Liberalen, wo wir uns in den Fraktionssitzungen denken, kann man zustimmen, tut keinem weh. Das ist aber leider das Problem. Wenn man tatsächlich in der Kommunalpolitik etwas ändern will, meint Herr Gleisner, dann braucht es nicht diesen sanft weichen liberalen Schmusekurs, sondern mutige und schmerzhafte Entscheidungen, die die Fraktionen in der Debatte herausfordern und für die Verwaltung kritischer Motor sind. Gerade beim Bürgerhaushalt und eines Neudenkens desselben ist dies notwendig. Nun inhaltlich zum Antrag der FDP. Die ständige Evaluation des Bürgerinnenhaushalts war eigentlich einer der grundlegenden Ideen, mit der dieses Projekt beschlossen wurde. Der Analyse der FDP stimmen wir zu, dass die Teilnahme am Bürgerhaushalt stagniert. Dass wir nun einen Beschluss für die Evaluation des Bürgerhaushaltes brauchen, ist von der Sache eigentlich unnötig, da im Grundkonzept diese ja schon beschlossen wurde. Jedoch schließen wir uns diesem Punkt an, da die Evaluation bisher nicht erfolgt ist. Der zweite Punkt des FDP-Antrages ist gerade mal eine Zielsetzung, die sehr allgemein und schwammig gehalten ist. Natürlich können wir dieser Zielsetzung zustimmen, müssen aber die FDP fragen, ob sie überhaupt konkrete Vorschläge hat. Wir möchten in diesem Zusammenhang an den Bürgerhaushalt in Porto Alegre in Brasilien erinnern. Ziel des Bürgerhaushaltes war, die direkte Demokratie zu stärken, indem man alle Menschen abholt. Jetzt eine persönliche Anmerkung von mir. Wir haben an der Expertinnenanhörung am Donnerstag teilnehmen können, die sehr gut verlaufen ist. Und genau das ist der Punkt. Demokratie stärken durch Beteiligung. Deshalb, das ist jetzt auch meine, begrüßen wir, dass die FDP den Fokus darauf gelegt hat, aber die Forderungen sind viel zu schwach. Nun weiter mit Marc-Bernhard Gleisner. Ja, da kann Digitalisierung ein Zugang sein, aber wir als Linksfraktion haben immer darauf hingewiesen, dass ein Bürgerhaushalt inklusiv sein soll. Wenn wir tatsächlich alle Menschen abholen wollen, dann muss es in den Stadtteilen niedrigschwellige Angebote geben, die gerade in Brennpunkten Menschen mitnimmt, die sich von der Politik nicht wahrgenommen fühlen. Dann schafft man tatsächlich demokratische Teilhabe. Bisher hat die FDP aber solche Ideen als zu kostspielig abgetan. Dies hat sich ja auch in unserem Antrag Kinderfreundliche Kommune gezeigt. Ein wichtiger Antrag, der in seiner Umsetzung...
Frau Görgen, drücken Sie bitte nochmal die Taste, Sie kriegen nochmal das Wort, aber ich weise darauf hin, eine Minute, dann habe ich die anderen auch gleich behandelt.
Ein wichtiger Antrag, der in seiner Umsetzung sogar Kinder in den Kitas bei Bauprojekten beteiligt hätte. Nicht nur Geld ausgeben für eine Kita, sondern darüber da mitwirken zu können, wie Geld für eine Kita ausgegeben wird. So schafft man echte demokratische Teilhabe und Bürgerinnenbeteiligung. Im Hinblick auf den kommunalen Entschuldungsfonds muss man leider auch hinweisen, dass die Teilhabe an Bürgerhaushaltsprozessen reglementiert wird. Statt investieren und gestalten steht immer die Frage im Bürgerhaushalt, wo kann man Einsparungen vornehmen. Zum dritten Punkt haben wir, und das fasse ich jetzt selbst zusammen, eine andere auf. Den abschließenden Satz noch. Wir lehnen den dritten Punkt ab, weil wir Crowdfunding für Daseinsfürsorge nicht als zielführend führen und bitten deshalb um getrennte Abstimmung.
Vielen Dank, Frau Görgen. Als nächste Rednerin habe ich Frau Probst.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um es ganz kurz zu machen und es vorwegzunehmen, die UBT-Fraktion stimmt dem Antrag der FDP gerne zu. Die Vorredner haben alles gesagt. Besonders Thorsten Wollscheid, danke nochmal für deine visuelle Darlegung, dass wir dringendst eine Evaluation benötigen, um den Bürgerhaushalt auf neue Beine zu stellen und in die digitale Zukunft zu führen. Ich gehöre seit Beginn der Arbeitsgruppe Bürgerhaushalt an und in den zahlreichen Sitzungen in den letzten 14 Jahren gab es öfters die Diskussion, wie wir den Bürgerhaushalt weiterführen können. Es gab auch auf meinen Vorschlag, ich glaube es war mal im Jahr 2007, 2008 für den Doppelhaushalt, einen Vorschlag, dass wir nur Sparvorschläge mal einbringen. Und da kamen einige gute Sparvorschläge von Bürgerinnen und Bürgern zustande, die wir natürlich dann auch gerne umgesetzt haben, beziehungsweise auch mit in den Verwaltungsablauf dann geführt haben. Meines Erachtens ist dieses Gremium, das wurde ja schon öfters gesagt, neben der Digitalkommission die richtige Beratungsgruppe. Eines möchte ich noch anmerken, das ist aber auch schon eben ein paar Mal angedeutet worden, dass bei den vielen Maßnahmen, die von uns allen wünschenswert werden und die von den Bürgerinnen ja gefordert werden und hauptsächlich auch die Mobilität betreffen, Radwegebau, Sanierungen und so weiter, da fehlt es an den Personalkapazitäten und natürlich an den finanziellen Mitteln, wie wir alle schmerzhaft erfahren mussten. Jetzt nochmal zur Streichliste, die wir für den Haushalt 22 angehen mussten und auch für einen genehmigungsfähigen Haushalt 23 müssen wir nochmals andere Prioritäten setzen und Maßnahmen, die wir alle uns wünschen, ja zurückstellen müssen. Ein Dank geht auch von unserer Seite an Toni Losenbach sowie die Verwaltungsmitarbeiter, es traf hauptsächlich das Dezernat 4 ja überwiegend, die die umfangreichen Stellungnahmen bei dem jeweiligen Bürgerhaushalt durchgeführt haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir den Bürgerhaushalt neu denken, wie es die FDP ebenso schön formuliert hat, und stimmen gerne dem Antrag zu. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann habe ich Herrn Schrecklinger als nächsten Redner.
Ja, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bürgermeisterin, zum Antrag ist jetzt schon viel gesagt worden, dem stimme ich auch zu, ist ein netter Antrag, aber noch was ganz Generelles und Grundsätzliches. Ich finde diese Funktion, dass diese Mikros nach 4 Minuten ausgehen, eigentlich sinnvoll, aber ich finde, es ist komplett unsinnig, wenn man sie danach wieder anstellt, weil so braucht diese Funktion, verbraucht viel mehr Zeit, als wenn sie nicht da wäre, und deswegen finde ich, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man sie entweder komplett abstellt, wieder diese Funktion, oder einfach dann den Leuten nicht mehr das Wort gibt. Also so wie es jetzt momentan gehandhabt wird, finde ich es tatsächlich etwas fragwürdig, und ich fände es gut, wenn wir das im Ältestenrat vielleicht mal besprechen könnten.
Vielen Dank, Herr Schrecklinger. Das setzt die Frau Hildern auf die Tagesordnung für den nächsten Ältestenrat. Dann habe ich als nächsten Redner Herrn Johann.
Ja, vielen Dank nochmal. Wie immer fasse ich mich sehr kurz. Ich wollte nur nochmal klarstellen, wir wollen definitiv eine getrennte Abstimmung haben. Also wir beantragen das hiermit auch, weil wir den Punkt 3 sehr kritisch sehen. Also Crowdfunding ist für uns eher eine Sache für, ich sag mal, Vereine, für Ehrenamt, für ja, wegen mir auch Start-up-Unternehmen, aber nicht eine Kommune, die ja, ich sag mal, sich von Steuergeldern finanziert. Die sollen nachher nicht in die ja, soll nicht in Crowdfunding durch Crowdfunding sich investieren, um gewisse soziale oder bauliche Tätigkeiten durchzuführen. Deswegen beantragen wir hier getrennte Abstimmung und lehnen natürlich dann auch den dritten Punkt ab.
Vielen Dank. Dann Herr Seidel.
Ja, vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Probst, ich wundere mich etwas, dass Sie den Bürgern schon vorab absprechen, sinnvolle Anträge zu machen, nur deswegen, weil sie was kosten und die Prioritäten hier anders gesetzt werden, nach dem Motto, die beantragen immer nur Radwege und da ist eh kein Geld dafür da. Ich denke, wir sollten hier genau zuhören, was sich die Bürger wünschen und das viel stärker in unseren Haushalt und Debatten einfließen lassen. Von daher finde ich den Bürgerhaushalt grundsätzlich richtig, aber ich bin auch bei der FDP zu sagen, das kann man mal auf den Prüfstand stellen und zu schauen, wie können wir das besser machen, vor allem in der Akzeptanz, dass sich da einfach mehr Leute auch insgesamt beteiligen. Damit haben wir auch eine größere demokratische Legitimation. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann Frau Probst.
Direkt an Herrn Seidel zurück. Sie hätten mir zuhören müssen, dann hätten Sie es vielleicht verstanden. Also so habe ich mich nicht ausgedrückt und Sie kennen die ganzen Diskussionen, die wir in den Haushaltsausschüssen jetzt hatten mit den neuen Priorisierungen und was alles verschoben werden müsste. Also wäre es ganz gut, wenn Sie mir dann genauer zuhören könnten beim nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Schneider nochmal.
Ja, erstmal vielen Dank an die sehr positiven Rückmeldungen zu unserem Antrag. Das freut uns natürlich sehr, dass wir da entsprechend gemeinsam in die Richtung gehen können. Will aber trotzdem noch mal ein, zwei Anmerkungen Richtung Linkspartei machen, weil da ein paar kritische Punkte kamen. Erstmal zum Thema Crowdfunding. Wir haben es ja bewusst sehr offen gelassen. Und natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt Crowdfunding betreiben, um Fragen der Daseinsvorsorge der Kommune damit zu verknüpfen. Das ist doch völlig klar, ja, dass das nicht Ziel der Sache sein kann. Und es ging bloß darum, zu schauen. Es gibt ja Beispiele für Public Crowdfunding-Projekte an verschiedenen Stellen, ob man das vielleicht auch in Trier realisieren kann. Wenn wir feststellen, es klappt nicht und wir finden keinen Weg und das ist auch passt überhaupt nicht zu uns, ist das doch vollkommen okay. Es ging ja bloß darum, das Thema mal auf die Tagesordnung zu setzen und darüber mal nachzudenken. Und mehr steht da nicht drin. Und ansonsten nehmen wir natürlich den Einwand von Marc-Bernhard Gleisner, den wir am Bildschirm jetzt mal grüßen an der Stelle, natürlich wahr und schauen, dass wir in Zukunft wieder knallharten Neoliberalismus hier präsentieren. Das ist dann vielleicht einfacher. Dankeschön.
Vielen Dank. So, jetzt haben wir hier einen Antrag der Linken, dass Sie getrennte Abstimmung haben möchten. Darüber lasse ich jetzt zuerst abstimmen. Da bitte ich um Ihr Votum. Dem Antrag ist mit 32 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen entsprochen worden. Dann werden wir jetzt die getrennte Abstimmung vornehmen. Ich lasse jetzt darüber abstimmen über Punkt 1. Punkt 1 des Antrags ist mit 43 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen beschlossen worden. Dann lasse ich über Punkt 2 abstimmen. Punkt 2 ist mit 40 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen beschlossen worden. Dann lasse ich über Punkt 3 abstimmen. Punkt 3 ist mit 31 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen auch beschlossen worden. Vielen Dank. Punkt 2.5 hatten wir abgesetzt bzw. ist zurückgezogen. Dann sind wir bei Top 3. Öffentliche Ausschreibung der Stelle des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin der Stadt Trier. Ich sehe keine Wortmeldung, dann bitte ich um Ihr Votum.
Der Vorlage ist einstimmig mit 46 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt worden. Dankeschön. Dann sind wir bei Top 4, Nachwahl von Ausschussmitgliedern. Hier müsste ich zunächst darüber abstimmen lassen, ob Sie eine öffentliche Abstimmung nicht ablehnen, also einer öffentlichen Abstimmung zustimmen. Man kann es auch kompliziert machen, ne? Da darf ich nicht mitstimmen. Dem haben Sie mit 44 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, einer Enthaltung zugestimmt. Dann kommen wir jetzt über den Antrag. Der Stadtrat möge die im Nachgang aufgeführten Personen in die jeweiligen genannten Gremien als ordentlich und stellvertretende Mitglieder wählen. Dem haben Sie mit 44 Ja-Stimmen und einer Enthaltung, 45 Ja-Stimmen, einer Enthaltung zugestimmt. Vielen Dank. Wir sind bei Top 5, Unterrichtung gemäß § 33 Absatz 1 der Gemeindeordnung über eine überörtliche Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz, eine Kenntnisnahme. Keine auf der Redeliste. Dann sind wir bei Top 6. Änderung der Satzung der SWT-Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier. Niemand auf der Redeliste, dann bitte ich auch hier um Ihr Votum. Mit 47 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, einer Enthaltung zugestimmt. Wir sind bei Top 7, Radachse Nord-Hauptbahnhof, Herstellung eines Fuß- und Radwegverbindung über das alte Moselbahngelände. Eine Kostenfortschreibung. Hier ist niemand auf der Redeliste, dann bitte ich um Ihr Votum. Mit 46 Ja-Stimmen, eine Enthaltung, 47 Ja-Stimmen, eine Enthaltung beschlossen. Dann sind wir bei Top 9, Ausbau, Beitragssatzung, Verkehrsanlagen, Satzung der Stadt Trier über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ortsteil Alt-Irsch. Frau Moritz, Sie haben das Wort. Frau Dr. Moritz, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, Straßenausbaubeiträge belasten Grundstückseigentümer und tragen sicher nicht zu bezahlbarem Wohnraum bei, denn jeder Vermieter wird versuchen, diese Kosten irgendwie an die Mieter weiterzugeben. Vormals mussten Anlieger für den Bau einer Straße, an der ihr Grundstück liegt, oft bereits hohe Erschließungsbeiträge zahlen. Da dachte man noch nicht darüber nach, dass man nach 20 oder 30 Jahren erneut zur Kasse gebeten würde, weil die Straße durch den ständigen Verkehr mitunter so marode war, dass sie dringend saniert werden musste. Gleichzeitig haben Staat und Kommunen aber durch diverse Steuern, Grundbesitzabgaben, Pkw-Steuer, Benzin- und Mineralölsteuer und so weiter erhebliche finanzielle Mittel eingenommen und leider zweckentfremdet. Denn die Bürger haben feststellen müssen, dass Städte und Gemeinden oft nicht einen Cent davon für die Instandhaltung und damit niedrigere Sanierungskosten in der Zukunft investiert haben. Regional und auf Bundesebene wurde die gesamte Straßeninfrastruktur über Jahrzehnte grob vernachlässigt. Die vereinnahmten relevanten Steuern wurden zweckentfremdet, ohne dass die Bevölkerung in der Vergangenheit gemurrt hat. Auf Stadtratsebene haben alle Parteien in der Stadtratssitzung am 23.03. für die Ausbausatzung und damit für die Straßenausbaubeiträge in Ortsteilen Mariahof, Altarforst, Trier-Mitte-Gartenfeld und Trier-Zeben gestimmt. Jetzt sollen die Anwohner für die Ortsteile Alt-Irsch, Irsch-Mühlenstraße, Altfelsch und Kernscheid zur Kasse gebeten werden. Es wird sukzessive jeder Stadtteil mit Straßenausbaubeiträgen belastet und fleißig abkassiert. Die Sanierungen bleiben wiederum aus. Sie werden nach bewährter Methode auf die lange Bank geschoben. Sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch das Verwaltungsgericht in Trier haben die Rechtmäßigkeit dieser Beiträge bestätigt und ausgeführt, dass sich bei der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen um eine rein politische Entscheidung handele. Die Politik kann also entscheiden, ob sie diese Gebühren aus Steuern finanzieren oder den Bürger erneut und immer wieder damit belasten will. Man hat sich offensichtlich dafür entschieden, den Bürger immer weiter auszunehmen. Er lässt es sich ja schließlich widerspruchslos gefallen. In Rheinland-Pfalz hält zum Beispiel die SPD an dieser Zwangsabgabe fest, während sie in Nordrhein-Westfalen vor der letzten Landtagswahl forderte, diese Beiträge abzuschaffen. Auch in Hessen fordert die SPD aus der Opposition heraus die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Dieses widersprüchliche Verhalten am Beispiel der SPD in den verschiedenen Bundesländern entbehrt einer gewissen Logik. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Parteien. Es ist für die betroffenen Bürger nicht nachvollziehbar, dass ein und dieselbe Partei in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Maßstäbe ansetzt und damit zu einer asozialen Ungleichbehandlung der Bürger beiträgt.
Frau Moritz, bitte äußern Sie sich zur Sache.
Politik. Die Wähler werden systematisch getäuscht und abkassiert. Straßenausbaubeiträge. Man gerne mit fadenscheinigen Argumenten einnimmt. Wenn plötzlich genügend Geld für schwere Waffen vorhanden ist,
Dr. Moritz, ich entziehe Ihnen das Wort. Bitte äußern Sie sich
Geld
zur Sache.
Wenn Ausbau unserer Straßen vorhanden ist.
Sehe niemand mehr, sehe niemand mehr auf der Redeliste. Dann kommen wir zur Abstimmung. Frau Dr. Moritz, Sie haben sich nicht mehr zur Sache geäußert, obwohl ich Sie schon aufgefordert habe. Somit ist das korrekt hier. Wir kommen jetzt in die Abstimmung. Wir sind in der Abstimmung. Mit 34 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen, ist das beschlossen, der Punkt 9. Wir kommen jetzt zum Top 10. Hier geht es um das gleiche Thema im Ortsteil Irsch. Ich sehe niemand auf der Redeliste, somit könnten wir... Also, ich sehe niemand auf der Redeliste. Dann kommen wir gleich zur Abstimmung zu Top 10. Ich bitte um Ihr Votum. Mit 35 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen beschlossen. Wir kommen zum Top 11. Das ist das gleiche Thema für den Ortsteil Alt-Vilsch. Herr Gilles. Wollen Sie als Ortsvorsteher sprechen? Sie haben das Wort.
Ich bin auch schon auf dem Platz hier des Ortsvorstehers. Ich möchte kurz das Abstimmungsergebnis im Ortsbeirat dann mitteilen. Der Ortsbeirat hat für die Vorlage gestimmt bei 5 Ja und 2 Enthaltungen. Es hat sich eine Frage in der Sitzung aber ergeben, weil innerhalb des in der Karte markierten Bereiches doch mehrere Feldwege enthalten sind, waren wir so ein bisschen verwundert, warum man dann die Karte oder dieses Satzungsgebiet nicht am Vilscher Bach orientiert hat und da die Grenze gezogen hat. Vielleicht können Sie mir da nochmal, muss jetzt nicht heute sein, vielleicht im Nachgang, dass ich dann meinen Ortsbeirat auch nochmal darüber informieren kann, welche Gründe da dafür ausschlaggebend gewesen sind. Gut, soweit von meiner Seite. Vielen Dank.
Ich check das nochmal mit dem zuständigen Fachamt ab. Ich gehe von aus, dass natürliche Grenzen, Ortsbezirksgrenzen, dass das die Grenze von Filch oder das durch Einschnitte sind. Ich sehe, was Sie meinen aus der zweidimensionalen Zeichnung. Bevor ich jetzt was Falsches sage, prüfe ich das nochmal, dass Ihnen die Antwort so schnell wie möglich zukommt.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Dann kämen wir jetzt hier zur Abstimmung.
Schreibt gleich Stefan Metz doch eine Mail.
Mit 37 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, 5 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung beschlossen. Dankeschön. Dann kommen wir zum Top. Moment. 12. Hier geht es um die gleiche Sache für den Ortsteil Kernscheid. Ich sehe niemand auf der Redeliste. Bitte um Ihr Votum. Mit 37 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, ist dem Antrag zugestimmt. Dann kommen wir zu den schriftlichen Anfragen, Top 13. Hier liegt eine Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion Trier vor. Es geht um die Situation von Hilfsorganisationen infolge des Krieges in der Ukraine, insbesondere die der Trierer Tafel. Wir können, das teile ich Ihnen hier so mit, keine Antwort, wenn es nur die Trierer Tafel betrifft oder wenn es die Trierer Tafel betrifft, abgeben. Aber ich biete Ihnen an, beziehungsweise wir haben mit Frau Bergmann ein Gespräch gehabt und sie bietet an, die Situation ihrer Organisation nochmal im Dezernatsausschuss 2 ausführlich darzustellen. Und insofern bitte ich um Verständnis, dass wir nicht hier im Stadtrat für die Trierer Tafel antworten können. Ich habe Frau Jutta Albrecht auf der Redeliste. Frau Albrecht.
Ja, vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Mich hatte heute auch freundlicherweise der Abteilungsleiter, der Zuständige, davon in Kenntnis gesetzt, aus welchen Gründen unsere Anfrage heute nicht beantwortet werden kann. Ich hatte auch dann Kontakt mit dem SKF aufgenommen. Und ich muss sagen, es freut mich sehr, dass dann sozusagen aus dieser mündlichen Anfrage ein noch detaillierterer Beitrag mündlicher Art hier im Dezernatsausschuss 2 erfolgen wird, wo wir nämlich dann auch ganz konkret auf Nachfragen, die wir dann akut haben, eingehen können. Also insofern, wir sehen das als CDU-Stadtratsfraktion dann positiv, was sozusagen aus der mündlichen Anfrage geworden ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch. Dann sind wir beim nächsten Top, das ist der Top 13.2, Anfrage der SPD-Fraktion, Mietenanstieg, Eindämmen, Umsetzung, Ratsbeschluss zur Einführung der Wohnraumzweckentfremdungssatzung, richtig, ein ganz langes Wort. Da würde ich jetzt Herrn Britten das Wort erteilen.
Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Meine Damen und Herren, Sie haben heute ein Papier unsererseits erhalten mit einem Vorschlag, wie wir in dieser Weise verfahren können, sofern Sie dies in der Weise auch wünschen. Wo liegt die Federführung zur Erstellung der Satzung zur Begrenzung? Da gibt es verschiedene, formal jedenfalls verschiedene Anknüpfungspunkte in unterschiedlichen Ämtern. Einer wäre unter anderem eben auch im neu geschaffenen Amt 23. Das wäre auch unser Vorschlag, also im neuen Dezernat 5, Bauaufsicht, dass wir einen diesbezüglichen eine Vorlage in mein Dezernat und dann auch anschließend in den Stadtrat einbringen können. Geschrieben wird das braucht man nicht zu erklären, natürlich würde das vom Rechtsamt. Das Rechtsamt hat auch gerade den letzten Satzungsentwurf, der jetzt auch schon vorlag, an den Mainzer Satzungsentwurf angepasst, aber diese Einzelheiten werden dann am Ende im Dezernatsausschuss und natürlich dann von Ihnen als Stadtrat zu diskutieren. Was die Satzungsumsetzung, die operative Satzungsumsetzung anbelangt, vor allem eben den oder die Kümmererin, der es bedarf, um letztendlich diese die Sache auch zu verfolgen, gibt es natürlich auch verschiedene Ämter, aber auch diesbezüglich, ich habe es gerade gesagt, wenn das die Bauaufsicht das Ganze aus Amt 23 einbringen würde, liegt es auch nahe, dass es letztendlich in der Umsetzung auch bei der Bauaufsicht läge. Herr Ludwigs Tochter macht das gerade in Mainz, ja, bei der Bauaufsicht ebenfalls. Und an diesem Vorbild könnte man sich entsprechend auch orientieren. Was das Personal angeht, gibt es in Absprache mit dem OB, würde letztendlich auch die erforderliche Ressource hierfür gewährleistet werden. Das wäre dann letztendlich jetzt über die zweite Jahreshälfte dann auch zu klären, wie wir das hinbekommen, in Anbetracht der Einschränkungen auch keine neuen Leute in der Möglichkeit einzustellen. Aber das müssen wir schauen, dass wir es gelöst bekommen. Gut, welche Schritte sind seit Anhörung geschehen? Ich habe es gerade gesagt, ein Satzungsentwurf liegt vor. Der würde dann auch entsprechend in den Umlauf gebracht werden. Was das Timing angeht, gibt es einen Vorschlag, das haben Sie vielleicht gesehen. Wir würden dann jetzt im nächsten Dezernat 5 die Vorlage einbringen und mit Ihnen entsprechend diskutieren. Der nächste Dezernatsausschuss wäre dann schon nach der Sommerpause im September. Über die Sommerpause kann man das Ding sacken lassen und Sie könnten sich auch von Ihrer Seite noch was Gedanken darüber machen. Und am 15. September erneute Behandlung, soweit es Änderungen gegeben hat. Der Satzung 28. September wäre dann der nächste Stadtrat. Da könnte es entsprechend auch beschlossen werden. Veröffentlichung dann und dann könnten wir, wenn alles glatt läuft, zum November, ich sag mal, mit der Umsetzung starten. Danke.
Vielen Dank. Herr Teuber.
Ja, vielen Dank. Auch von uns als damals antragstellende Fraktion, dass das jetzt in die Umsetzung dann auch geht. Das ist ja auch in letzter Zeit immer wieder ein thematisiertes Problem, auch durch die Hotellerie und Gastronomie, aber vor allem Hotellerie gewesen, was das Thema Wettbewerbsgleichheit auch in Corona-Zeiten angeht. Da gab es durchaus viele, die da, ich weiß, dass der Kollege Nöhl da auch einige Gespräche dazu geführt hat, die das dringend nochmal für erforderlich halten, dass wir da die Schlagzahl erhöhen. Das tun sie jetzt, dafür danke ich. Und es wäre schön, wenn wir meiner Kenntnis nach, wenn es am 28.09. beschlossen ist, kann es auch schon zum 1.10. in Kraft gesetzt werden. Das muss ja nur noch veröffentlicht werden dann in dem Zusammenhang. Ich wäre dankbar, wenn Sie das nochmal prüfen können, ob das nicht geht, weil auch die Anhörung gezeigt hat, dass jeder Monat, den wir verlieren, tatsächlich kostbar ist. Und in vielen anderen Bereichen, glaube ich, geht man da den guten Weg. Und wenn man sich an Mainz orientiert, schmerzt mich das zum einen, weil wir die Ersten als Stadtrat waren, die den Beschluss gefasst haben. Aber Mainz, dank der Tochter von Herrn Ludwig, ist jetzt schneller in der Umsetzung. Und ich höre, das läuft auch sehr gut da. Also ist gut, wenn wir uns dann doch daran orientieren und dann genauso erfolgreich werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kämen wir zum Punkt 13.3. Das war die Anfrage zur Mitwirkungspflicht bei der Passbeschaffung von Schutzsuchenden in Trier. Da hat auch Herr Britten wieder das. Wer war das? Sorry, dann habe ich mich jetzt geirrt. Herr Henn.
So, ja, ich kann gerne noch mal zu der Anfrage diese auch noch mal kurz darstellen. Und zwar die Frage 1 lautete, wie viele Geflüchtete wurden vom Einbürgerungsamt aufgefordert, also zuständig ist bei uns das Bürgeramt, einen aktuellen Reisepass zu beantragen. Die Frage lässt sich relativ kurz beantworten, denn es wurden alle aufgefordert. Also die wurden jetzt zahlenmäßig nicht mehr erfasst, aber das ist halt eben eine Grundvoraussetzung, halt eben seine Identität nachzuweisen. Und insofern wurden auch alle aufgefordert. Frage 1a, welchen Status hatten diese? Das ist völlig egal, welchen Status sie haben. Also die Identitätsfeststellung ist immer eine Grundvoraussetzung, um, sage ich mal, eine Einbürgerung oder was auch immer, hier bewerkstelligen zu können. Und insofern ist auch hier, sage ich mal, die Antwort relativ klar. Es wird da keine Unterscheidung gemacht. Wie viele sind der Forderung nachgekommen? Es gibt, also nach den Erhebungen des Bürgeramtes, die hatten dann nochmal sich die Vorgänge angesehen und sagten dann, also alle sind dem nachgekommen, weil sie sind ja irgendwie auch in die Bundesrepublik gekommen. lediglich bei zwei Antragstellern war es halt eben nicht der Fall. Einer war aus dem, und dann kommen wir zur Frage 1c, wie viele haben gefragt, ob das unzumutbar sei? Und da waren es zwar zwei Personen, einer aus Syrien, einer aus dem Iran, Entschuldigung, und es waren jeweils persönliche Gründe. Und bei dem iranischen Antragsteller war es eine grundsätzliche Weigerung, mit den iranischen Behörden zu sprechen. Hier war es dann aber auch so, dass die Fälle dann nochmal mit der Aufsichtsbehörde abgesprochen wurden und dann gesagt wurde, dass bei dem iranischen Antragsteller, so es denn einer war, gar keine Identität festgestellt werden konnte. Und bei dem anderen befinden wir uns noch in der Prüfungsphase. Gut, Frage 2. Ist die Vorlage des aktuellen nationalen Reisepasses eine notwendige Voraussetzung für den Einbürgerungsantrag oder nimmt das Einbürgerungsamt der Stadt Trier Alternativen als Identitätsnachweis vor? Es gibt da, der Herr Briel hat sich da auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bezogen, die für uns maßgeblich ist, das ist auch eine ganz neue Rechtsprechung aus dem Jahr 2020. Die sagt halt eben, es gibt so ein, ja, also jetzt grob gesagt ein Vier-Stufen-Modell, wobei man sich die erste Stufe als die natürlich absolut vorrangige vorstellen muss. Und zwar die Ausweispapiere, also gültige Ausweispapiere, ist immer die Grundvoraussetzung dafür, dass man halt eben auch eine Einbürgerung vornehmen kann. Wenn es aus ganz, sage ich mal, eng gelagerten Fällen, insofern werden die anderen Stufen dann auch erheblich kleiner, es gibt Ausnahmen sind immer restriktiv zu handhaben. Es gibt da, sage ich mal, Möglichkeiten, auch auf andere Weise. Also wenn ein Ausweispapier schon abgelaufen ist, kann man auch darauf Bezug nehmen, wenn denn plausibel ist, dass das halt eben abgelaufen ist und es keine aktuelleren gibt. Und wenn das dann wiederum auch nicht möglich sein sollte, gibt es noch, aber das ist dann wirklich die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme, Möglichkeiten, die plausiblen Vorträge, sage ich mal, der Antragsteller zu evaluieren. Und das ist natürlich mit erheblich mehr Aufwand verbunden, weil Identitätsfeststellung ist ein maßgebliches Kriterium für die Einbürgerung. Okay, gut, das war aus unserer Sicht, wenn das zur Beantwortung Ihnen so reicht, das, was wir dazu zu sagen haben. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Henn. Dann habe ich noch eine Nachfrage, Herr Köhler. Nee, Moment, Costa, oh, ich brauche neue Brille, glaube ich.
Vielen Dank für die Beantwortung, also für die schriftliche Beantwortung und auch für die mündlichen Ausführungen. Wir haben tatsächlich bei der Antwort immer noch ein paar Fragezeichen im Kopf, die unter anderem damit zusammenhängen, dass unter 1c nach Fällen, die die zwei Fälle erläutert werden, die beim Bürgeramt aufgetreten sind. Unter 1e fragen wir aber nach Fällen, die bei der Ausländerbehörde aufgetreten sind. Vielleicht sollten wir uns da bilateral nochmal zusammensetzen. Wir wissen nämlich auch von anderen Menschen, zum Beispiel einer Person aus Eritrea, bei der dieser Fragenkomplex auch relevant ist. Wir sollten es da auf jeden Fall noch zusammensetzen, um Unklarheiten zu klären. Meine Nachfrage ist allerdings, warum der Landkreis Trier-Saarburg in gewissen Konstellationen Unzumutbarkeiten anerkennt, während die Trierer Behörden bei gleichgelagerten Fällen auf eine höhere Gesetzgebung warten, von der wir bislang noch nichts wissen und wie man sich diese Ungleichbehandlung erklärt.
Also die Ungleichbehandlung ist mir jetzt nicht bekannt. Wir hatten auch einen aktuellen Fall bei uns, wo wir dann schlussendlich, gut, das war ein streitiges Verfahren dann auch, aber dann haben wir uns, sage ich mal, auch darauf eingelassen. Also insofern werden wir dieser Rechtsprechung schon gerecht werden. Also wir können das gerne auch nochmal jetzt im Bereich Einbürgerung, also wir haben für Dezernat 5 jetzt den Bereich Einbürgerung abgedeckt. Und insofern die anderen Sachen, wenn es jetzt um aufenthaltsrechtliche Fragen geht, dann wäre Dezernat 2 zuständig. Und insofern haben wir uns jetzt mal darauf beschränkt, das so zu machen. Dann wäre es möglicherweise tatsächlich besser, das lässt sich ja klären, wenn wir dann nochmal untereinander kurz die Sache dann besprechen und dann können wir gegebenenfalls irgendwelche Unstimmigkeiten dann aufklären. Dazu, also ich erkläre mich jetzt mal für den Herrn Briel dazu bereit, das zu machen im Dezernat 2, müsste es die Frau Gabes tun, aber ich denke, da wird wohl nichts gegen sprechen.
Da spricht nichts dagegen. Man müsste dann nochmal die Frage ganz konkret haben, aber das können wir nochmal klären.
Wollen Sie dann nochmal eine neue Anfrage stellen oder sollen wir das nochmal bilateral klären? Jetzt kann ich den Herrn Koster nicht sehen.
Ich denke, da setzen wir uns nochmal zusammen und dann schauen wir, wie wir das am besten geklärt kriegen, dass wir uns da an einen Tisch setzen.
Dann sehe ich jetzt keine weiteren mehr auf der Redeliste. Vielen Dank nochmal. Dann hätten wir den Tagesordnungspunkt 13 abgehandelt. Wir wären jetzt bei Top 14, mündliche Anfragen. Oh, da sehe ich eine ganze Menge. Wird es jetzt nochmal sortiert nach den Parteien? Dann habe ich Herrn Frisch als Ersten.
Vielen Dank. Ich war am 22. Mai in Mainz beim Rheinland-Pfalz-Tag und durfte mir dort den Umzug anschauen. Es war ein sehr eindrucksvolles Ereignis, was ja auch vom SWR live übertragen worden ist. Und durch das Alphabet bedingt kam dann ziemlich am Schluss auch eine Gruppe aus Trier. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich schon sehr enttäuscht. Das war eine Gruppe vielleicht von geschätzt 10 Personen, Männer, Frauen, Kinder, nannte sich Volk von Trier. Ja, ein bisschen bunt gekleidet, 2 Römer, andere in wohl damals üblicher Kleidung, verglichen mit dem, was andere Städte und Kommunen da präsentiert haben, fand ich das, Sie verzeihen mir das Wort, erbärmlich. Wir haben die Landesausstellung Untergang des Römischen Reiches, warum wurde da nicht geworben? Andere haben Tanzdarbietungen gemacht, irgendwelche Vorführungen, tolle Wagen, alles Mögliche. Hier war ein Schild, das Volk von Trier und dann eine Fußgruppe von 10 Leuten. Also ich wüsste mal gerne, wer da zuständig war und warum man sich da nicht ein bisschen mehr kreative Gedanken gemacht hat, um die Stadt Trier bei einem solchen Ereignis auch angemessen zu präsentieren. Ich verstehe es als konstruktive Kritik, es wird ja in Zukunft noch mehr Rheinland-Pfalz-Tage geben. Ja, es ist jetzt ja auch nicht mehr zu ändern, aber wir sollten da vielleicht schon mal drüber nachdenken, dass wir solche Gelegenheiten, ja, wo das Land zuschaut über das Fernsehen, dann auch nutzen, um uns da ein bisschen besser darzustellen, als das aus meiner Sicht jedenfalls in diesem Jahr gewesen ist.
Vielen Dank, Herr Frisch. Herr Nöhl wird Ihnen eine Antwort geben.
Ja, in der Tat liegt die Zuständigkeit bei der Trier Tourismus Marketing Gesellschaft. Die hat sich verantwortlich gezeichnet, hier einen Beitrag zu stemmen. Als Zielvorgabe wurde tatsächlich gesetzt die Bewerbung der großen Landesausstellung Rheinland-Pfalz. Daher war das Thema Römer dort inklusiv. Und es sollte auch dort mit Flyern und entsprechenden Dingen gearbeitet werden. Es wurde diese Gruppe, das sind im Endeffekt, es ist Reenactment des römischen Lebens gewesen, wurde beauftragt, das durchzuführen. Ich nehme das aber gerne mit zum Anlass, nochmal zu überprüfen, wie die Darstellung war. Ziel war natürlich, Werbung in der, sozusagen im Land dafür zu machen.
Vielen Dank, Herr Nöhl. Als nächste Rednerin, Frau Simon.
Ja, ich habe eine Frage zur Porta Nigra-Schule, da ja wir morgen auch in der Zeitung nochmal davon erfahren können, was Sie zum Sachstand unserer letzten Diskussion sagen können. Zwar geht es hier nicht um die Standortfrage, sondern um die Nutzung jetzt im laufenden Betrieb. Wir haben darüber gesprochen, Nutzung des Schwimmbades und auch Nutzung der Turnhalle, wie der Sachstand jetzt für die Schule aktuell aussieht.
Ja, wir haben heute gerade eine große Runde gehabt zur Porta Nigra Schule und haben nochmal vor allen Dingen über die Sanierung im Betrieb gesprochen. Ich erwarte bis zum 15. diesen Monats hier Lösungsvorschläge. Das haben wir so vereinbart. Wir haben mehrere Optionen nochmal überlegt. Also es ist wahrscheinlich so, dass wir die Sanierung nicht im laufenden Betrieb durchführen können. Da waren noch ein paar Sachen, die offen waren, was auch noch geprüft werden sollte. Wenn wir das nicht können, also vielleicht auch, sagen wir mal, man könnte ja eine Etage sanieren und dann die nächste und so weiter. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich nicht an einer temporären Dislozierung vorbeigehen, weil es wird so viel Krach werden und man muss ja auch Baumaterial durch die Gänge schleppen, dass wir dann wirklich den Lehrbetrieb oder den Schulbetrieb dann erheblich stören würden. Und bei der Besonderheit der Kinder wollen wir das natürlich vermeiden. Also wir haben noch nicht die finale Lösung, wir sind dran und wir haben auch noch mal eine interne Runde für den 21., also bis zum 15. will ich eine Rückmeldung haben und werden uns nochmal am 21. diesen Monats zusammensetzen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, sowieso auch im Schulträgerausschuss.
Noch eine Nachfrage?
Ja.
Aber es ging ja jetzt nicht um die Sanierung, sondern es ging ja darum, dass das Schwimmbad schon so lange gesperrt ist und dass es ja dringend benötigt wird für jetzt im laufenden Betrieb und auch die Sporthalle, für das pädagogische Konzept auch umzusetzen und das, was die Kinder an dieser Schule eben auch dringend brauchen. Und da sollte ja eine schnelle Lösung nochmal gefunden werden. Darum ging es mir in meiner Frage.
Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Auch die Nutzung des Schwimmbades hängt ja mit der Brandsanierung zusammen. Und das kann man nicht voneinander losgelöst sehen. Das heißt also mit anderen Worten, bevor wir das nicht hinkriegen, kann das Schwimmbad auch nicht genutzt werden. Das haben wir auch natürlich überprüft. Leider. Dann habe ich als nächsten Redner Herrn Gilles.
Ich habe zwei Fragen an Herrn Ludwig. Einmal zum Sachstand Mehrkosten sozialer Wohnungsbau in Vilsch und dann zum Sachstand Baustraße Vilsch. Gibt es bei diesen Themen neue Entwicklungen?
Da denke ich automatisch dran, wenn wir uns sehen. Sobald ich eine Antwort dort habe, geht die automatisch an Sie weiter. Habe ich schon gesagt, ich habe noch keine Antwort, deshalb haben Sie noch keine bekommen. Und sobald ich eine Antwort habe über die Höhe der Kosten, das wird aber Verlässliches sagen, werde ich das mitteilen. Und die Baustraße in Vilsch, das liegt an der Weiterentwicklung des Baugebietes. Ich werde das nochmal gezielt nachfragen, aber ich kann im Moment nichts Neues sagen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann habe ich noch Herrn Teuber.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen zu dem, was meine Kollegin gefragt hat, weil Sie ja in dem Zusammenhang dem Volksfreund gegenüber dort kundgetan haben, was wir morgen, also jetzt schon online steht, aber morgen dann im Volksfreund im Blatt zu lesen ist. Und das da hört sich so an, dass es jetzt eine Entscheidungsfindung gibt, so werden Sie wiedergegeben. Und ein Beschlussvorschlag resultiert daraus auch zum Thema Brandschutz für die Sport- und Schwimmhalle. Und dort wird auch gesagt, dass bereits ein Entwurf für eine Lösung vorliegt. Das ist auch ein relativ einfacher. Wir haben das, Frau Simon und ich, vor kurzem uns ja auch angucken können mit Herrn Halm. Da brauchen wir ja nur eine Treppe in den Hang reinbauen und das geht relativ zügig eigentlich und ist vor allem im laufenden Betrieb möglich, weil es halt im Außengeländebereich ist, wo ein Problem gelöst werden kann. Das ist auch schon lange klar. Wir beide hatten ja auch schon häufiger Kontakt zu dem Thema. Das Problem ist nur, diese Schule kann nicht noch Ewigkeiten warten, weil die Sporthalle darf maximal von 5 Menschen gleichzeitig genutzt werden und das Schwimmbad gar nicht. Und da sie offensichtlich ja beim Volksfreund auch redseliger waren als hier, jedenfalls muss man den Artikel, jedenfalls kann man nur so lesen, haben Sie gerade gesagt, Sie halten uns wie immer auf Laufenden im Schulträgerausschuss, aber manchmal muss man mehr die Zeitung lesen, als dass man das in Gremien erfährt. Und das ist so ein Punkt, ärgert mich dann schon und deswegen haben wir das hier jetzt auch nochmal nachgefragt, weil ich glaube, gerade bei dem Thema haben wir ja schon unsere Erfahrungen gemacht mit der Porta Nigra Schule und der Vorlage, die es da schon mal gab. Da wäre ich doch sehr vorsichtig in weiterer Kommunikation. Und ich kann es nicht ertragen, dass das jetzt seit 3 Jahren stillgelegt ist. Und zwar nicht nur für die Schule, sondern für alle Externen, die das genutzt haben, auch. Und wenn die Lösung so einfach ist, wie das jetzt immer wieder gesagt wird, dass im Außengelände eine Treppe gebaut werden muss, verstehe ich nicht so ganz, wo das Problem liegt und warum das jetzt hier so detailliert beschrieben werden kann, aber ansonsten nichts gesagt wird. Da wäre ich schon dankbar, wenn man das muss. Jetzt müssen Sie nicht nochmal was zu sagen, können Sie wahrscheinlich eh nicht, aber in dem Zusammenhang. Aber das muss man schon auch nochmal anders handhaben und ich habe keine Lust, dass Laufende immer mehr in der Zeitung steht, als dass wir wissen. Also wäre ich sehr dankbar, wenn man das ändern könnte.
Ja, Herr Teuber, kann ich Ihnen dazu sagen, dass ich nicht in dieser Angelegenheit mit dem TV jetzt aktuell gesprochen habe, warum ich da zitiert bin. Ich habe den Artikel jetzt noch nicht gelesen, da sind Sie ja weiter wie ich, bin jetzt hier in der Sitzungsleitung, kam noch nicht dazu. Also ich habe mich in dieser Angelegenheit jetzt kürzlich überhaupt nicht dazu geäußert und das will ich hier nochmal klarstellen. Selbstverständlich werde ich Sie informieren, wenn es Neuigkeiten gibt. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Gut. Muss ich selber nochmal nachlesen. Dann habe ich jetzt hier niemand mehr auf der Redeliste. und würde dann den öffentlichen Teil schließen.